und herzlich willkommen zurück in dieser gemütlichen Stadt mitten in Italien. Wir sprechen in dieser 832. Folge des Sneakpods über Equalizer 3. Mit mir hier die Kaffeebesitzerin, das ist Christoph Perner.
Ciao, bello.
Und der Equalizer, wie kann es anders sein? Robert Krüger.
Hallo. Dann ist Stefan wohl der rechtschaffende Polizist.
Ciao, guten Abend. Ach, ja.
Da ist er wieder.
Ja!
Guten Tag.
Ja, wir haben ja kurz eben überlegt, ob wir den Stefan als Gast vorstellen.
Du wolltest auch in das Dokument Sneakpot mit Gast reingehen.
Ja, ja. In alter Gewohnheit.
Ich bin dann in das andere Dokument rein und habe die Zahl erstmal deutlich hochgezählt, die da oben stand. Ich glaube, da stand 8,16 oder sowas, kann das sein, aber es kann auch sein, dass wir vergessen haben, die hier zu aktualisieren irgendwann.
Ja, das kann gut sein.
Aber ja, lange, das ist realistisch, das kann, also.
Zwischendrin warst du ja einmal da.
Ich war einmal da, irgendeine, weiß ich nicht, 8:21 oder irgend sowas.
Mhm.
Und dann, ja.
Warte mal, dann warst du wieder weg.
8:17, Leave the World Behind. Und 8:22 Roadhouse war ich da. Und jetzt ist es, was? 8:32.
Leave the World Behind ist so gefühlt kurz nach Silvester.
Nee, es war Ende Februar.
Ah, okay.
Genau. Wir haben ja am 1.3. das Haus bekommen und dann war ich raus. Aber ich habe jede Folge gehört und möchte auch nochmal Danke sagen an all die tollen Vertretungen. Das war irgendwie richtig schön, so immer noch eine bekannte Stimme zu hören, so dass ihr da auch dann zu dritt wart. Was mir aufgefallen ist, irgendwann so, Mensch, jetzt kommt der Jan schon zum zweiten oder dritten Mal und darf jedes Mal einen Film mitbringen und die anderen beiden durften nicht einmal einen Film aussuchen, seitdem ich weg war.
Ja, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, eigene Filme auszusuchen. Auch wenn es natürlich schön ist, den Horizont erweitert zu bekommen durch andere, die eher andere Filme einfach mitbringen, als wir aussuchen würden. Aber man würde auch gerne mal einen eigenen Film aussuchen, das stimmt schon.
Ja, na gut. Das
habe ich ja jetzt erstmal so richtig wieder in mein Fach gegriffen. Auch um euch ein bisschen zu triggern.
Ja, genau. Natürlich.
Ja, ich glaube, für nächste Woche wird das auch nicht viel anders werden, habe ich das Gefühl. Ich hatte auch nicht so viel Zeit. Du bist übrigens dran heute Abend. Ja.
Ja, du hast ja kurz vor, bevor du auf Aufnahme gedrückt hast, erstmal noch eben gerade gesagt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das ist oder wie das ging oder so.
Ja, genau.
Aber gut, auf der anderen Seite, das ging ja vielen unserer Gäste, also zumindest den Hörerinnen, die wir hier in die Sendung geholt haben, die sonst auch nicht podcasten, ja auch nicht anders. Von daher hast du schon einen Erfahrungsvorsprung.
Ja, gut.
Ein paar Jahrzehnten.
So schnell geht das auch nicht weg, glaube ich.
Eben.
Aber trotzdem, es ist so, jetzt eben das Mikrofon wieder aufbauen. Ich habe ja so eine schöne Mikrofonhalterung an der Wand. Das habe ich noch nicht an die Wand, weil an die Stelle, wo ich das hinmontieren wollen würde, läuft halt eine Steckdose, also eine Stromleitung lang. Und das ist einfach nicht so schön.
Da möchtest du besser nicht reinbohren.
Da möchte ich nicht bohren, deswegen muss ich mir da nochmal was Neues ausdenken. Ja. Aber ich muss sagen, was mich am härtesten gefangen hat von den Sachen, die Gäste erzählt haben, war das Audio von Andy vom Nerdtalk. Dieses
Musikdings, oder?
KI macht Musik. Das habe ich irgendwie am nächsten Tag oder zwei Tage später ausprobiert und habe halt irgendwie, bin früh vermutlich geweckt worden und nicht freiwillig aufgewacht und saß dann mit einer von den beiden auf der Couch und dann haben wir zusammen irgendwelche Liedertexte uns ausgedacht und so weiter und später hat die Kleine dann auch nochmal mich angequengelt und hat irgendwie sich über einen Schnuller beschwert und habe ich einen gesagt, okay, mach mir ein Blueslied und das ist hier der Schnullertext, irgendwelche, ich möchte meinen Schnuller haben und der Schnuller soll den Mund und das und jenes und seitdem, wenn sie quengelig ist, spiele ich ihr das immer vor und dann muss sie auch irgendwie lachen, weil sie das so lustig findet. Da geht echt, das sind so lustige Sachen. Also auch wenn du sagst hier, ja, es soll klingen wie die Ärzte und weiß nicht, wir haben dann halt irgendwelche Partylieder über das Frühstück findet jetzt gleich statt und so ein Kram. Kann ich euch, wenn wir uns mal sehen, ach ja, nächste Woche, mal vorspielen. Da sind echt lustige Sachen bei rausgekommen. Und wenn du es dann eben so machst, dass du ChatGPT sagst, ja, schreib mir mal ein Gedicht über Döner und dann musizierst du deinen Döner-Song und hast am Schluss irgendwie so 30 Sekunden eine Ode an den Döner und irgendwelche Pommes, die knuspern und so. Sehr, sehr lustig.
Und die Musik ist aber immer, es ist nicht irgendwas, was es schon gibt, oder? Also der samplet nicht andere Lieder oder sowas, oder?
Nee, also vielleicht kenne ich mich da musikalisch auch zu wenig aus. Es fühlt sich so an, als würde man es kennen, aber okay. Also von diesem Schnuller-Song hatte ich echt tagelang einen Ohrwurm, weil der so eingängig ist.
Ob man ihm das auch befehlen kann oder ob er das nicht darf. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne einen Schnuller-Song und er soll irgendwie neu klingen, aber er soll auch Elemente von, keine Ahnung, Schwanensee von Tschaikowski enthalten.
Das, ja, ich meine, das geht. Ich habe mal eins gehört, da hat jemand Amazing Grace gemacht. Und es klang halt wirklich eins zu eins wie Amazing Grace und er hat den Text reingemacht und hat dann aber noch so Ansagen gemacht, jetzt soll der Chor singen, jetzt singt das ganze Stadion, jetzt singt das und jetzt noch mehr pushen und noch mehr und jetzt explodiert alles und jetzt nur noch Chor oder nur noch Gesang und dann krass, das ist dann 5-Minuten-Ding. Sehr, sehr cool. Ja.
Ziemlich lustig.
Also das macht wirklich, also wer das damals nicht probiert hat, Udio, das macht schon großen Spaß und mal eben so 5 Lieder oder 10 Lieder sich machen zu lassen mit irgendwelchen Sachen, über die man gerade spontan nachdenkt, ist echt sehr lustig. Und meine Kinder haben jetzt auch angefangen, Monument Valley zu spielen. Mit großem Spaß. Sehr schön.
Ich habe es auch schon angekündigt meinen Kindern, dass wir das bald spielen werden müssen.
Es ist wirklich, also gut, die jetzt gerade 3-Jährige brauchen nur ein bisschen Hilfe, wie und wo und was da jetzt zu machen ist. Aber die Große, die spielt sich da schon fröhlich durch. Und diesen Moment, was du auch in der Sendung beschrieben hast, Bob, so irgendwas dreht sich und plötzlich passt zusammen. So, wie geht denn das jetzt? Dreh nochmal zurück, dreh nochmal hin.
Biometrisch kaputten Dinge, diese Escher-Dinge, wenn du so rüber drehst irgendwas und dann geht das durch die Perspektive plötzlich irgendwo 2 Etagen weiter oben dran. Das sind so Momente, wo sie dann auch davor gestanden hat, so, hä? Sie hat erstmal gar nicht kapiert, dass da jetzt ein Weg entstanden ist. Sie guckt da so drauf und so, hä? Und ich so, ja, guck doch mal, geht da jetzt der Weg? Boah. Boah ist, glaube ich, das häufigste Wort, was sie benutzt hat. Das ist wirklich faszinierend.
Ja, nee, ist echt lustig.
Ja, in der Folge mit Jan, ich habe die auch neulich gehört, dummerweise beim Autofahren, deswegen konnte ich nicht sofort kommentieren.
Pöbeln.
Aber da waren so ein paar Stellen, wo ich gerne kommentiert hätte.
Leere Kommentare, das ist ja auch.
und ihr habt mich 2-mal vor einen Zug geworfen, wo ich dachte, hey, das muss ich richtig stellen. Mir fällt jetzt aber nur noch eine Stelle ein, und zwar behauptest du, dass ich derjenige unter uns sei, der noch analoges Fernsehen schaut, was nicht wahr ist. Weil ihr immer seht, dass ich Let's Dance schaue, ja. Was ja schon lang fertig ist mittlerweile. Wir schauen es dann auch nach. Wir schauen es nur in der Konserve. Ich würde das ja nie mit Werbung schauen, ich bin ja nicht verrückt.
Okay. Das hätte ich sogar auch sagen können, aber mir ist es nicht aufgefallen beim Hören.
Ja, nee, wir schauen immer 3 Tänze. Also mittlerweile sind wir auch durch. Kinder durften immer 3 Tänze schauen und dann ging es ins Bett. Dann ist es auch.
Ich habe euch immer nur in Be Real zur selben Zeit.
Du hast aber auch jeden Abend
zur selben Zeit. Für mich sah das so aus wie, naja, das wird da wohl im Fernsehen kommen und dann müssen die halt da sitzen, haben die wohl keine das Wahl.
Jeden Abend, ja, genau.
Ja, keine Ahnung, ich weiß, wie gesagt, mein Fernsehen ist kaputt. Ich habe nicht den Hauch einer Vorstellung, was da aktuell passiert.
12 Wochen jeden Tag. Nee, das wäre Folter. Nee, ist immer, wenn ich was noch übrig habe, dann fotografiere ich das, weil ich es immer schön, so schön finde, wie die Kinder davor tanzen. Sie tanzen ja gar nicht immer, aber manchmal tanzen sie dazu.
Mhm, das stimmt. Ich muss jetzt mal Reel machen, dass ich wieder podcaste.
Stimmt, mache ich auch gleich. Ich habe auch noch was übrig heute. Ich habe heute, glaube ich, bisher nur Grafschafter Goldsaft fotografiert.
Ja.
Super lecker.
Tja, ich habe leider nichts mehr übrig, weil ich die Notification verpasst habe.
Oh.
Skandal.
Ja, ist mir gestern passiert. Grafschafter Goldsaft ist so eine Kindheitserinnerung, gab es bei meiner Oma immer. Finde ich sehr geil. Zuckerrübensirup.
Ach, der Sirup da, ja, okay.
Und ich glaube, damit muss man aufgewachsen sein, sonst kann man das nicht mögen. Und den gibt's jetzt seit einigen Monaten in Sulzbach nicht mehr. Also wir leben halt echt auf dem Land, in keinem unserer Supermärkte. Und deswegen, wenn ich irgendwo über Land fahre, so wie das heute war, dann bleibe ich halt mal bei einem Supermarkt stehen und guck, ob die den haben. Und da hatte ich heute
gleich ein Fässchen gekauft.
Genau.
So, ja, aber trotzdem, wir haben, glaube ich, Arbeit vor uns, oder? Also Filme zu besprechen.
Ja.
Das war gar nicht so wertend gemeint, wie es jetzt rübergekommen ist. Equalizer 3, nee, Bob.
Wir haben gar nicht viele Filme zu besprechen.
Ja, ja, aber wenn wir jetzt nur plaudern und dann in 4,5 Stunden.
Ja, ich finde es schrecklich. Ich mag das gar nicht in Podcasts. Selbst wenn ich genieße, dass sie plaudern, möchte ich, dass sie erst über das Thema reden und dann plaudern. Ich finde es schlimm, wenn so Podcasts dann immer erst mal erzählen, wie es ihnen geht und was sie gemacht haben und dann noch am besten Werbung für irgendein Eigenprojekt machen. Finde ich ganz schlimm. Jetzt machen wir es auch schon so. Also Bob, Equalizer 3. Sag an.
Ja, wenn man also Equalizer 1 und 2 gesehen hat, dann weiß man ja im Grunde, worum es geht. Wir haben hier so den Gentleman.
Ich hab mir extra nochmal auf YouTube dieses, was du alles gesehen haben musst, bevor du Equalizer 3 guckst. Und ja,
also ich habe all das nicht gemacht. Ich habe den völlig unbedarft geschaut.
Okay.
Was habe ich
gemacht? Also wir haben Robert McCall, der hat irgendwie von Denzel Washington gespielter Ex-CIA oder irgend sowas. Ich habe es auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, was da in den Alter, also da ist der Stefan jetzt mit seinem, was man alles wissen muss, deutlich besser vorbereitet. Gespielten Ex-Agenten mit a particular set of skills, die er dann gelegentlich zum Einsatz bringen muss. Und ich glaube, in Equalizer 2 hatte er schon so mit dem Ruhestand geliebäugelt, aber er kann immer nicht anders, als wenn er irgendwo Unrecht sieht, dann muss er da einschreiten und jetzt ist er hier irgendwie.
Ach so,
irgendwie
der ist, in den anderen Filmen ist er gar kein Privatier, da ist er noch in irgendeiner Vereinigung. Nee,
ich glaube,
oder?
Das ist mehr oder weniger schon immer so gewesen, dass der so gerade raus ist oder so. Mhm. Ich weiß es, der Equalizer 1 habe ich, oh Gott, das ist ewig her, den habe ich im Kino gesehen tatsächlich, in Berlin irgendwo mit meinem Bruder.
Ich habe den auch im Kino gesehen. Das war die Zeit, wo wir noch ins Kino gegangen sind.
Ja, und ich habe wenig Erinnerungen an den ersten. An den zweiten habe ich noch ein bisschen Erinnerungen. Da ist irgendwie der Schlusskampf in so einer Stadt irgendwo am Meer, irgendwo mit so eine Ghost Town, oder? Das ist irgendwie, das weiß ich irgendwie noch. Vielleicht ist da aber auch irgendwas dünn an diesen Erinnerungen. ja, also er hat irgendwie so eine mysterious past und kann gewisse Dinge und wenn er dann Ungerechtigkeiten sieht, dann sieht er sich genötigt einzuschreiten.
Ich wäre mir jetzt sicher gewesen, Equalizer 2 habe ich nie gesehen.
Doch, ich kann mich erinnern, dass ihr drüber redet.
Ich war in der Sendung auch mit dabei und habe 6 Punkte gegeben.
Doch, ich höre euch darüber reden.
Ja, genau. Also Denzel Washington wieder in dieser Rolle. Diesmal sind wir in Italien. Er ist auf einem Weingut am Anfang des Films irgendwie und wir sehen, da ist massiv, wir sehen nicht, wie das passiert ist, aber wir sehen das Ergebnis. Da sind massiv die Leute geschnetzelt worden. Später kriegen wir so ein paar Flashbacks, wo man sieht, wie das dazu gekommen ist. Und irgendwie hat er da so eine ganze Mafia-Zelle in Sizilien irgendwo niedergemacht. Warum, wieso, weshalb, bleibt dann erstmal unklar und danach ist er in irgendeinem beschaulichen süditalienischen Städtchen, wo aber auch die Mafia in Form von so ein paar halbstarken Möchtegern-Gangstern irgendwie die Leute terrorisiert und das kann er natürlich dann nicht auf sich sitzen lassen, weil diese armen italienischen Bürger, die da wohnen, die sind ja alle so nett und außerdem haben die ihm geholfen, weil er musste nach dieser Schießerei so ein bisschen zusammengeflickt werden. Und deshalb kommt dann in dem Film alles, wie es in einem Equalizer-Film kommen muss. Diese Ungerechtigkeit muss durch Herrn McCall leider beendet werden. Und deshalb muss er im Alleingang die Mafia niedermachen. So, das kann man, glaube ich, so als Zusammenfassung durchgehen lassen, oder?
Ja, ich habe hier gerade bei IMDb die Beschreibung von Der Equalizer, die Fernsehserie von 1985 bis 89. Und da heißt es, ein pensionierter Geheimdienstler, der zum Privatdetektiv wurde, hilft verschiedenen bedrohten Kunden, die Chancen auszugleichen. Ah ja. Also Privatdetektiv ist er hier ja eher nicht, aber so Chancen ausgleichen ist schon, ja, er equalized halt.
Ja.
Obwohl, eigentlich ist es schon zum Teil auch einfach ein Rächer, oder?
Hier jetzt schon, bei den anderen war das nicht so krass, oder? War nicht bei den anderen auch ganz oft oder öfter so, dass das nochmal gezeigt wurde, irgendwie noch 2, 3 andere, denen er hilft?
Das
jetzt sind es zwei ja im Endeffekt, gell? Oder?
Ja, also der eine, der ist ja hinten angeschraubt noch.
Ja. Ja, das stimmt.
Also so, ach übrigens, das war auch noch. Oh, okay, danke, cool.
Ja, nee, aber er hilft quasi dem Städtchen und er hilft dieser CIA-Tante. Mehr oder weniger mit demselben Ding, aber
ach so, der CIA-Tante hilft er auch noch. Ja. Diesem anderen Typen hilft er ja noch.
Ja, ganz am Schluss, das fand ich auch wirklich vollkommen unnötig, diese Szene.
Das war komplett seltsam von der Seite.
Wirklich so.
Ja, ja.
Was ich positiv fand in dem Film ist, dass der ist zwar extrem blutig und die Gewalt ist auch sehr explizit. Also es werden dauernd irgendwie Messer oder irgendwelche anderen Gegenstände durch Leute rein oder durchgerammt und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus in Großaufnahme. Und es ist alles sehr splatterig. Allerdings hat der Film im Grunde nur, jetzt verzähle ich mich wahrscheinlich, aber so drei große Kampfszenen, vielleicht auch nur so eine kurze und zwei längere sozusagen. Einmal dieser Showdown, einmal das, wo es beginnt und dann in der Mitte gibt es nochmal so ein kleines Geschnetzel in einer Gasse. Und ansonsten ist in dem ganzen Film
viel Kaffee trinken.
Über weite Strecken wenig Gewalt.
Tee trinken
in Italien, genau.
Wird ihm nicht auch Kaffee gebracht, obwohl er Tee bestellt hat oder so?
Ja, genau.
Beim ersten Mal, ja.
Tee ist für alte Omas oder sowas in der Art, dann stellt er ihm einfach einen Kaffee hin.
Was ich ja lustig finde, weil ich ja gerade Ted Lasso gesehen habe und hier trinkt jetzt ein Amerikaner Tee freiwillig, das ist ungewohnt.
Ja, stimmt, in Ted Lasso ist ja sehr viel Tee-Hating drin.
Absolut, ja. Als würde es nur perverse Briten trinken.
Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, das schmeckt doch noch gar nichts.
So lustig.
Ja, also diese Bedrohungslage, die hier aufgebaut wird.
Übrigens, um hier gerade mal reinzukriegen, wenn wir gerade bei Ted Lasso sind, Frau Nacht, die hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass wir sie jetzt mit Ted Lasso angefixt haben. Sie hat jetzt auch angefangen. Sehr brav.
Sehr gut. Wir sind gerade am überlegen, ob wir das jetzt nochmal anfangen und wieder
löblich
nochmal schauen.
Ja, weil
es einfach so schön ist.
Gerade jetzt, oder? Zur EM.
Zur EM nochmal so als Vorbereitung. Ja, aber während der EM habe ich wieder keine Zeit. Da muss ich wieder alles gucken.
Da? Ach so.
Ich gucke da schon viele Spiele.
Echt?
Ja. Das ist ja Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Ach, das muss ich auch nochmal in Ruhe erzählen. So, ja.
Ja, wie gesagt, ich fand zumindest diese Art, es zu inszenieren, dass man erstmal so Bedrohung aufbaut und sich dafür auch wirklich enorm viel Zeit nimmt, obwohl der Film gar nicht lang ist. Also ist 1 Stunde 49, also wenn da Abspann abziehst, sind wir irgendwo bei 90 Realminuten wahrscheinlich. Und da ist über weite Strecken keine oder wenig Gewalt drin, aber irgendwie doch liegt eine Spannung in der Luft. Man fragt sich immer, wann er den ersten um die Ecke bringt. Da in diesem italienischen Städtchen und das passiert dann über lange Zeit eigentlich nicht. Und das fand ich, hat eine interessante Stimmung gemacht, auch wenn die Story am Ende natürlich diesmal auch wieder enorm dünn ist und auch so ein bisschen ungelenkt. Also ich weiß nicht, so, wir schicken jetzt mal den amerikanischen Superrächer völlig unmotiviert und unerzählt, warum, wieso, weshalb nach Italien. Der war bisher immer irgendwo in Portland oder sonst wo. Und
weil
jetzt ist er da.
Eine schöne Kulisse ist.
Ja, wahrscheinlich, weil Denzel Washington gesagt hat, ich drehe noch einen, aber nur wenn ich irgendwo hin darf, wo es warm ist und schön. Oder ja, wo ich schon mal länger wieder hin wollte oder sonst irgendwas, wo es Wein und Espresso gibt.
Genau, es soll wie Cinque Terre aussehen, aber nicht ganz so bunt. Okay, machen wir.
Ja, genau. Altamonte. Ich habe versucht, Altamonte bei Google einzutippen.
Ja,
das gibt's nicht. Das scheinen sie sich ausgedacht zu haben.
Es gibt Altamonte, aber das ist ganz woanders und sieht ganz anders aus. Ja.
Ich habe nur Altomonte gefunden mit O, aber ich habe nochmal extra Freeze Frame gemacht. Die haben, da steht explizit auf den Fußballfahnen, die am Schluss durchs Bild getragen werden, steht Altamonte. Und das habe ich nicht finden können, aber vielleicht ist
das gibt's nicht.
Ja, keine Ahnung.
Nee, es soll so ein bisschen, es sah eigentlich nach Dings aus, gell, nach
wunderschön gelegenes Küstenörtchen mit lustig in die Felsen gehauenen Ortsteilen
ja,
und
doch,
Kirchen.
Ja, doch, es gibt Altamonte, das ist in Florida.
Ja. Ah, okay. Ja, wie hat er auf euch gewirkt? Oder speziell auf dich, Christoph, als Equalizer Erstkunde?
Erstkunde?
Also mich hat es sehr erholt. Wir haben ja jetzt viele Wochen schwere Kost hinter uns.
So hatte ich das gar nicht gesehen. Aber
das war wirklich Relief. Also ich kann es nicht anders sagen. Es war, wie habe ich es bei Letterboxd geschrieben, großer Quatsch. Ich meine, diese...
Aber easy listening als Film quasi.
Genau, es ist ja völlig unbalanciert. Also er ist ja völlig unbesiegbar, auch wenn er angeschossen ist, man ihm ansieht, dass er ein alter Mann ist eigentlich auch. Trotzdem ist er, ja, 10 Waffen auf ihn gerichtet und er schafft trotzdem alle umzulegen. Völlig egal. Also es ist totaler Unsinn halt. Aber es macht einfach großen Spaß und es ist, ja, wie du sagst, so easy listening, genau. Und es ist solid gemacht. Also es ist durchchoreografiert, es sieht super aus, sind angenehme Locations, es ist ein angenehm flache, entspannte Unterhaltungen, die nicht fordern, aber auch nicht ärgern. Also ich mochte das.
Das ist Antoine Foucault, also hier Training Day und war es der, glaube ich, eher, oder? Und solche, also der weiß, wie man Action inszeniert, definitiv. War das Training Day? Oder habe ich jetzt was durcheinander gebracht? Doch, nee, Training Day ist auch von ihm, genau. Von daher, ja, dass das geil aussehen würde und uns solide inszeniert ist, das war irgendwie zu erwarten. Ja, Stefan?
Ja. Angenehm zum Wiedereinkommen. Ich habe jetzt wirklich ja, weiß nicht, 3 Monate keinen Film oder so geschaut. Und ich fand es überraschend aufregend, also was du ja auch schon gesagt hast, dass irgendwie so dieses drohende, boah, jetzt gleich kommt aus dem Nichts jemand und haut einen um oder sonst irgendwas. Dieser erste Kill mit dem Auto war ja auch überraschend, oder der erste Kill im zweiten, dritten Teil oder was.
In der Mitte, ja.
Der da einfach plötzlich...
Das war krass, ja.
So,
die Sneak wäre ausgerastet.
Der her? Das wäre so gut gewesen.
Tatsächlich die Frage ist wirklich berechtigt, wo kam der her? Wie macht man sowas? Ja? Wie gibt man dem, also ohne dass die das mitkriegen in dieser Gasse, diesem Auto die Sporen und die Richtung, dass er genau an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt einschlägt. Also das ist ein großer Unsinn.
Wie macht in einer völlig ruhigen Gasse nachts um 2, wie kommt ein Auto auf dich zugerast,
ja,
auf Kopfsteinpflaster,
ja,
ohne dass du es hörst?
Ja.
Das war wirklich großer Quatsch, aber es machte einfach Spaß. Es war
und es hätte so gut in die Sneak gepasst. Vor allem, wenn es da so ein bisschen lauter ist, ja, du passt eh nicht so ganz auf, dann diskutieren die da so ein bisschen und plötzlich, boom! Schlägt er von der Seite ein. Das war schon, ja.
Ja, wobei die Szene war ja an sich schon anspannend. Ich meine, es war ja die Konfrontation. Ah nee, die stimmt nicht. Die war noch nicht die Konfrontation.
Nee, die kam erst später.
So. Aber es waren die Bösen. Die sind ja die Böse und da muss man aufpassen, was die machen und so.
Ja, und dann hier und Achtung und ja.
Ja.
Nee,
ja,
also.
Ja, aber das war, ja.
Ich hatte meinen Spaß. Ich habe mir in 2 Teilen geschaut. Aber gut, das ist ja. Das ist ja für mich ganz.
Habe ich tatsächlich diesmal auch gemacht.
Oh.
Aber aus technischen Gründen möchte ich sagen. Ich bin einem technischen K.O. erlegen. Ich habe angefangen mit dem Film zu gucken, nachdem ich vorher schon irgendwas anderes geschaut hatte. YouTube-Krams, weil meine Frau da noch rumgewandert ist im Wohnzimmer und ich den Fernseher noch nicht haben konnte. Und dann habe ich irgendwann den Fernseher dann gekriegt, dann habe ich das angemacht. Und wie immer mit AirPods geguckt und irgendwo so nach 50 Minuten oder so waren meine AirPods plötzlich leer oder beziehungsweise einer war leer und dann habe ich nur noch auf einem Ohr was gehört. Und dann habe ich gedacht, ach.
Also wie immer bei mir.
Nee, das meine ich nicht. Man kann nicht einen Actionfilm mit nur einem Ohr gucken, das geht nicht.
Ach, geht alles.
Nee, auf gar keinen Fall. Jedenfalls habe ich dann die AirPods beide wieder in ihr Case zurück und habe gedacht, okay, gib ihnen 10 Minuten zum Laden. Oder 15, dann sind die wieder voll genug, dann schaffen die auch die zweite Hälfte des Films. In der Zwischenzeit habe ich einen Podcast angemacht aus dem Lautsprecher vom Handy und saß da halt auf dem Sofa rum. Ja, und dann bin ich eingeschlafen.
Wenn man Podcasts zum Einschlafen benutzt, ist es halt echt schwierig, abends ruhig Podcasts zu hören, ohne einzuschlafen, ja, weil das ist ja genau. Das Einschlafkommando für den Körper.
Ich gucke ja Fernsehen in meinem Dunkeln, das heißt, ich habe dann natürlich der Screensaver vom Fernseher lief zu dem Zeitpunkt halt. Aber ansonsten war es dunkel im Zimmer, da säuselte der Podcast, es war wahrscheinlich zwei Uhr oder so. Und dann bin ich halt eingeratzt und dann bin ich halt irgendwann, weiß nicht, um 4 Uhr irgendwas wieder aufgewacht, ins Bett rüber gewankt und da noch 2 weitere Stunden geschlafen und dann habe ich es am nächsten Tag zu Ende geguckt. Das war zerteilt wie der Willen, möchte ich sagen.
Technisches K.O. beschreibt es aber gar nicht ganz gut.
Ja, das ist ja.
Wie fandet ihr denn das mit dem Sprechen, also wie gesprochen wurde? Weil mir ist aufgefallen, wir haben uns in letzter Zeit, also ihr dann, oder als ich noch dabei war, oft beschwert, wenn dann italienisch sprechende oder stämmige Menschen vermeintlich dann doch so gut Englisch sprechen können und so. Und hier, die haben ja alle mit Akzent gesprochen oder untereinander auch einfach Italienisch. Und ja, das zwar untertitelt oder auch manchmal nicht. Das einfach irgendwelche Sachen so zugeworfen, ja, man versteht schon ungefähr, worum es gehen könnte.
Ja, oder es ist halt auch nicht so wichtig. Oder, oder es ist halt für den Amerikaner dort eben eventuell auch so, dass er eben auch nur die Hälfte versteht. Und dann hat man die gleiche Erfahrung wie er.
Also, also das ist mir so, weiß ich nicht, nach der Hälfte oder so aufgefallen, so Mensch, die sprechen alle richtig, also für mein Gefühl, richtiges Italienisch, kann natürlich auch sein, dass die irgendwie mit einem Akzent sprechen, den ich jetzt nicht so doll höre. Aber das fand ich irgendwie schon sehr, sehr schön, dass die da so entsprechend eingesetzt worden sind.
Ja, hat mir auch gut gefallen.
Ja, und auch nicht nur Italienisch. Ich meine, dass auch die, dass da waren ja auch irgendwie andere Ausländer und sowas noch dabei, dass die auch teilweise noch andere Sprachen dazwischen, was aber auch nicht untertitelt wurde. Und es war auch teilweise anstrengend, so dieses, diese schnellen Sprachwechsel. Manchmal, dann bist du gerade dabei, zwei unterhalten sich auf Englisch und du hast das Gefühl, die verstehe ich auch so und schaust nicht zum Untertitel und die nächste Wort, was die nächste Person spricht, also dieselben Personen sprechen plötzlich Italienisch weiter und dann so, das war zu schnell, zurück, jetzt habe ich es nicht gelesen, so, weil du nicht damit gerechnet hast, dass du es lesen musst, weil es ja noch dieselben Typen sind. Das hat mich ein paar Mal gekriegt.
Ja, das sind auch richtig Italiener, ich habe gerade nachgeschaut.
Ja.
Also außer Khalid wird natürlich von, nicht von einem Italiener gesprochen, aber.
Nee, fand ich auch gut, das so zu machen. Hat Spaß gemacht. Und macht natürlich, dass man das Italienische auch mehr glaubt, ne? So, das fühlt sich dadurch viel italienischer an. Also klar, du siehst Sizilien, aber das hätten sie theoretisch auch sonst wo, keine Ahnung. Da findet man sicherlich irgendein Fleckchen auf der Erde, wo es vielleicht ähnlich aussieht, was sie mir als Sizilien hätten verkaufen können. Aber wenn die alle diesen Akzent haben und so, dann ist es more believable einfach.
Ja.
Ja. Also sie haben ja noch nicht mal in Sizilien gedreht.
Ja.
In der Amalfiküste gedreht. Ja.
Gut, also machen wir da noch einen Knopf dran. Wie fanden wir das insgesamt?
Also mir hat da nicht viel entstanden. Das war eine runde Sache. So das, was der halt zeigen will. Also ist halt so ein Actionfilm, der ein bisschen quatschig ist, aber der zeigt das, was er zeigen will und zeigt es auch gut. Deswegen gebe ich ihm ziemlich viel Punkte. Ich gebe ihm 6,5 bis 7 Punkte.
Wow.
Hm.
Und das sind Jan-Punkte.
Ja, ich meine, der will nicht mehr sein. Also das ist, wie soll man diese Art von Film und diese Story besser machen? Also es geht natürlich immer noch besser, deswegen hat er ja auch nicht 10 Punkte, aber ich finde das also sehr, sehr solid. Also das ist genau das, was es sein will.
Ja.
Und mir hat Spaß gemacht.
Genau, er macht halt genau das und nicht mehr und nicht weniger. Und deutet nicht Sachen an, die er dann nicht liefern kann oder übererzählt. Ja, klassischer, guter Actionfilm, 7,5 Punkte von mir.
Ich bin da eher so in der Region vom Christoph, so 6,5, ja, sagen wir mal 6,5. Der Bösewicht war mir ein bisschen zu Abziehbild-bösewichtig. Der Grund, warum, also vor allen Dingen der große Bruder, also der Endgegner quasi, den fand ich sehr albern. Und was ich auch schlimm fand,
genauso muss doch sein.
ja, aber der darf gerne irgendwie einen sinisteren Plan und ein bisschen mehr intelligent. Der war ja einfach nur Finger abschneiden und böse gucken und
nee, die
und
Hand, so. Ja. Die ganze Hand abschneiden.
Ja, ich wollte jetzt nicht, spoilern, aber okay.
Fand ich fantastisch. Naja, wer zu dieser Szene kommt,
ja, okay.
Die hat ja keinen Vorlauf, die Szene. Und da spoilere ich vielleicht 3 Sekunden.
Und ja, das, die hat schon auch einen Vorlauf. Ab. Ich meine, er ist ja da eine ganze Weile in dem Raum drin, aber.
Ja, der wird da bedroht und so, und aber ich habe das nicht kommen sehen, dass der dann noch verunstaltet wird. Und dann auch noch so stark.
Also, das war schon dass geil. Man das nicht kommen sieht, okay, ja. Ja. Nee, und was ich auch sehr, sehr albern fand, war diesen CIA-Plot. Also sowohl die da von Dakota Fanning gespielte CIA-Agentin, die ist da irgendwie noch ganz nett, die läuft dann irgendwie so 2, 3, 5 Mal durchs Bild in dem Laufe des Films und macht
ist
so ein bisschen
auch
ominöse
nutzlos Fragen. Von der Seite rangeflanscht, ja, die Story.
Genau, und am nutzlosesten fand ich diesen männlichen Kollegen von ihr. Wenn der gekommen ist.
So ultra amerikanisch aussieht.
Und der hat so schlecht gespielt, fand ich, und wie der seine Lines vorgetragen hat, das ging gar nicht. Diese Plot-Part war richtig, richtig scheiße.
Ja, der war nicht gut, das stimmt.
Und ja, von daher muss ich auch ein bisschen was abziehen. Aber die Art, wie Denzel Washington so dieser Gentleman auf der einen Seite, der total nett und irgendwie mit so einem Unrechtsbewusstsein, was ein bisschen überstark ausgeprägt ist bei ihm. Die Art, wie sie das inszenieren, dass er als alter Mann trotzdem so wuchtvoll noch killen kann, ohne dass es unglaubwürdig wirkt, weil er das halt auf so eine Art und Weise immer aus dem Schatten raus und so macht, dass man das irgendwie noch kaufen kann. Und das hat mir gut gefallen und von daher, so, Licht hat Schatten, 6 Punkte, 6,5 Punkte.
Okay.
Sehr schön, damit kommen wir zur Droge der Wahl. Warte, dass ich nicht weitermache. Nee, Tee. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir Long Island Iced Tea mache. Dann ist mir aufgefallen, ich habe den Gefrierschrank aus der Bahn noch gar nicht rüber transportiert und damit auch noch gar kein Eis produziert. Das heißt, das wird eher nichts mit Cocktails für mich heute Abend.
Das ist Long Island Warm Tea.
Long Island Warm Tea. Ich habe mir dann ein lokales Hofheimer Bier geholt, hier Taunushell. Das hatte ich ja schon das ein oder andere Mal getrunken. Und weil ich gerade die aus nostalgischen Gründen die Cocktail-Podcast Folge 17 mit Branimir und Gabriel zum Thema Bourbon gehört habe, habe ich mir auch noch ein Glas Bourbon dazu gestellt. Bob, ich kann dir sagen, wenn man mal seine riesige Podcast-Liste eindampfen will, so ein massiver Umbau, da kommt man echt weit. Ich habe, glaube ich, noch 30 offene Folgen.
Krass.
Krass.
Das heißt, ich soll jetzt irgendwas umbauen?
Kauf den Haus, baust um. Ja. Jeden Abend so 5, 6 Stunden da sitzen und schaffen. Da kommt durch viel durch. Ja, ja.
Das ist ja krass.
Okay, danke für den Tipp.
Also, so ein Großprojekt, da kommt man durch einiges durch. Also, es ist echt.
Nicht schlecht. Und krass. Da hast du jetzt wieder Cocktail-Podcast gehört?
Genau, ja, ich hatte irgendwie, ich bin von einer Kollegin angesprochen worden, die irgendwie Cocktail-Equipment verschenken will. Und da habe ich gesagt, hier, guck mal, wir haben da so einen Podcast gemacht, wo wir das erzählen. Das ist ja immer lustig, wenn Leute einem so gar nicht zutrauen, dass man Podcast macht. Wie, du machst Podcast? Ja.
Ja, 900 Folgen.
Genau, noch nicht lange. Und dann hat sie versucht, das zu hören. Da hatten wir auch kurz geschrieben, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und da habe ich gedacht, ach, so eine alte Folge könntest du mal wieder hören. Und dann habe ich mir die rausgeholt und habe die jetzt gehört. Ich habe zwischendrin auch irgendwie 2 Hörbücher mal eingestreut, damit es nicht komplett leer läuft. Jetzt bin ich bei, ja, wie gesagt, 30 oder so. 30 offenen Folgen.
Krass.
Ja.
Nice.
Also, Bourbon und Bier bei mir.
Da greife ich direkt mal deinen Tipp auf. Ich habe nicht Cocktail-Podcast gehört, habe aber trotzdem Bourbon hier hingestellt, weil just because, weil er Amerikaner ist oder so, keine Ahnung. Ich hatte keine Verbindung zu dem Film, weil Wein hat er ja nicht getrunken, das wäre die andere Alternative gewesen. Aber auf Tee hatte ich keine Lust. Deshalb gibt es bei mir Woodford Reserve. Einfach so, pur.
Woodford Reserve? Bei mir gibt es Krapper. Und zwar 2 verschiedene. Ich habe einmal den Krapper, den ich neulich schon mal getrunken habe, den gelagerten. Und dann habe ich noch einen Muscato-Krapper, also einen Krapper aus Muskattrauben. Mhm. Und die trinke ich beide und mal gucken, wie weit ich komme.
Du meinst, ob du die beide leer kriegst oder ob du wie lange du dann noch bei dieser Sendung bleibst?
Genau.
Naja, so. Weiß jemand, wie es weitergeht? Ach ja, Unfrosted hat irgendjemand für letzte Woche noch. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft zu schauen.
Ist vielleicht noch besser so.
Ach je, weil es klang gar nicht so.
Also ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wie der Stefan das hassen würde.
Und dann ist gut, dass ich das nicht geguckt habe. Mhm.
Genau, also Unfrosted, Jerry Seinfelds neue Comedy, die ja wohl irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, im Corona-Lockdown geschrieben hat, aber schon angeblich schon ewig plant oder so. Also er wollte wohl schon immer mal eine Comedy über das Thema Frühstückszerealien machen und macht wohl auch relativ oft in seinen Stand-Up-Programmen irgendwie Witze, die irgendwie an diesem Thema Frühstück und Amerikaner und Frühstück und so weiter dran sind. Und das war jetzt irgendwie ihm ein Anliegen und dann hat er jetzt so ein paar von seinen Comedian-Friends um sich geschart, vor allem in der Hauptrolle, in der wichtigsten Nebenrolle, wenn man so will, Jim Gaffigan als der Herr Kellogg's. Und das Ganze spielt in den, wann? 60er Jahren? Frühen 60er Jahren?
Ja, das ist ja, im Endeffekt ist es ja eine geschichtliche Geschichte. Also es ist ja nach einer wahren Begebenheit.
Very loosely based.
Na, so loosely dann doch nicht. Ja, schon, klar, der ganze Quatsch natürlich. Ja. Nicht, aber also, so diese Grundgeschichte, es geht um Pop-Tarts, was ja hier in Europa relativ unbekannt ist. In Amerika ist es wohl ein ziemliches Ding. Also ich kannte auch den Begriff, aber ich wusste nicht so genau, was das ist.
Was ist es denn? Ich kenn's nämlich auch nicht.
Das ist im Endeffekt ein süßes Gebäck, was gefüllt ist mit einer, also es ist rechteckig und ist gefüllt mit irgendeiner Schmiere, also so eine Art Marmelade oder Schokolade oder weiß der Teufel was. Und dann steckst du es in einen Toaster und dann wird die Schmiere eben dadurch flüssig und dann ist es halt eine leckere Sache zum Frühstück.
Kannst du da reinbeißen und dann hast du quasi sowas wie ein gefülltes, was du normalerweise vielleicht beim Bäcker kaufen würdest, was sich aber nicht hält. Ne? Jetzt irgendwie,
aber eben
irgendwie
warm auch.
Dir,
ne?
Genau, und kaufst dir irgendwas, was mit einer warmen,
beim Bäcker schon marmeladenartigen,
nee, aber was halt nicht shelf-stable wäre. Und das Zeug, das hier überlebt wahrscheinlich den nächsten Atomkrieg und dann das ist
genau,
so
und das Ganze
Tütchen
dann
drin.
Auch noch haben sie dann rausgefunden, dass man das toasten kann, obwohl es einen Zuckerguss hat. Also man kann da außen sogar noch einen Zuckerguss drüber machen, das übersteht das Toasten. Ich verstehe zwar nicht genau, wie das gehen soll. Weil
ich verstehe nicht, wie der Toaster das übersteht. Das ist die Frage, die sich da stellt.
Naja, auf jeden Fall, dieses Ding wurde eben tatsächlich entwickelt von dieser Cerealienfirma Post unter einem anderen Namen, der hier auch genannt wird, irgendwie irgendwas Squares, ja, Country Squares.
Ja, irgend sowas, genau.
Und er hatte nicht so richtig viel Erfolg und die Firma Kellogg's hat es im Endeffekt geklaut und hat es als Pop-Tarts eben rausgebracht und damit unheimlich viel Erfolg gehabt bis heute. Ja,
aber das, was ich gelesen habe, ist, dass sie es eher auf dem Markt hatten einfach. Dass die anderen
die anderen
nicht, hatten nicht fertig waren oder so.
Ja, irgendwas war da. Also, und das wird ja alles hier schon auch angedeutet, gell? Also dieser Druck, mit dem wir müssen das Ding auf den Markt schmeißen, wir müssen früher sein als die anderen, wir entwickeln was eigentlich ein alter Hut ist, aber wir verkaufen es den Leuten wieder als was Neues. Das wurde schon alles erzählt irgendwie.
Ja, und die beiden Firmen, die gibt's auch, die gab's auch, also die, wie du schon sagst, die gab's wirklich und die sind auch wirklich aus Battle Creek, Michigan. Das ist ja auch ein geiler Name.
Und die konkurrierten eben auch
Und die konkurrierten auch, genau. Die hatten nur nicht wirklich ihre Fabriken so, dass sie sich mit den Ferngläsern gegenseitig in die Büros gucken konnten. Das war nicht in Wirklichkeit so.
Und waren eben auch nicht die Gründer der Familie, sondern hatten das eben ererbt und eben so ein dritter Erbe oder sowas. Also
das war hier auch mehr. Auch so. Ja, ja.
Genau, weil hier auch, also es war schon einiges, was schon akkurat war und was dann natürlich auf eine quatschige Seinfeld-Art erzählt wurde. Also das mit den Erben, das wurde auch sehr lustig erzählt.
Die war toll, die Szene.
Also es gab schon ein paar lustige Szenen, muss ich sagen. Also
das stimmt. Es gab ein paar Momente, wo ich auch wirklich laut gelacht habe.
Diesen Sturm aufs Kapitol, angeführt von Hugh Grant als der Hörnermann, das fand ich schon sehr, sehr lustig.
Ja.
Und ja, es gab mal was ganz, es war doch...
Vor allem, wie der endet. mit der Tür. Wie dieser Sturm aufs Kapitol dann endet, weil der Stempel drauf ist und dann irgendwie so, was sagt er? Sowas wie Rückzug in Ehren oder so, irgendwie, ich weiß nicht, auf Englisch sagt er was anderes, aber so sowas wie Dignified Retreat oder sowas. Genau, und dann der andere so, Tür zu oder auf, so.
Ja,
da habe ich was abgebrochen vor
lang. Ja, ich auch. Weil ich das auch immer bei meinem ehemaligen Chef so gemacht habe.
So, eben wollten sie noch irgendwie Nancy Pelosi auf den Tisch scheißen und im nächsten Augenblick so Tür zu und offen.
Und was
ja, es hatte seine Momente, ja.
Und der grandioseste Moment war halt die Madman-Szene. Also es war halt,
ja, da habe ich auch gedacht, fucking hilarious. Das wäre was für ein Stefan gewesen.
Ja.
John Hamm als Marketing Schmierlappen.
Ja, und sein Chef ja auch. Also es waren die wirklich Leute, die Madman. Also es war halt, es waren zwei aus Madman, die da halt als Madman kamen und da halt die Marketing waren. Es war,
und das war wirklich, bedrohen.
Ja. Es war halt ein bisschen, das war das Abstruse eigentlich, diese Seinfeld-Serie in den 90ern, die ich sehr geliebt habe, die hatte ja als Motto, dass es eine Serie sein soll über nichts. Also, dass es keinen Inhalt haben soll. Und dann wurden halt Episoden erzählt. Aber es war eben keine echte Story oder sowas. Und diese Vibes kamen hier auch rüber, fand ich. Es ging so, es plätscherte so vor sich hin, es ging eigentlich um nichts, weil halt die Story, um die es ging, so absurd belanglos war. Das ist mir doch scheißegal, wie Pop-Tarts vermarktet wurden. Oder wie sie entstanden sind. Also das ist wirklich, es könnte nicht egaler und mehr random sein. Also, aber es ging ja eigentlich um was. Also das war ja das, es ist ja eine Story, es ist ja Geschichte im Endeffekt. Also die erzählen ja Pop-Tart-Geschichte, die zwar egal ist, aber es ist Geschichte. Trotzdem wirkt es so, als würde es um gar nichts gehen und als wären es nur läppische Scherze und die sind schon echt läppisch. Also
ja, aber sie rühren halt dann ganz viele Sachen rein, die dann doch vielleicht ganz lustig funktionieren. Also wenn sie dann irgendwie die Kuba-Krise dadurch auslösen, dass sie irgendwie den Zucker in Kuba wegkaufen und dadurch irgendwie die Konkurrenz nach Russland muss, um da irgendwie die Nikita Khrushchev zu bestechen. Und am Schluss sind sie dann irgendwie bei JFK, der von Bill Burr gespielt wird. Und müssen das dann irgendwie wieder, der muss das dann wieder gerade ziehen. Er hat schon so seine absurden Momente und das sind, glaube ich, immer die guten Momente in dem Film.
Ja, genau. Und in der Nachschau denkt man dann, es war lustig. Aber ich habe dem anderthalb Punkte bei Letterboxd gegeben, weil er macht eigentlich keinen Spaß. Also es
zieht sich. Es ist einfach,
der hat so Momente, die lustig sind, aber es ist einfach, ich will denen nicht zuschauen, wie sie diesen Keks entwickeln. Das ist mir einfach zu langweilig. Also
ja, und diese ganzen, es sind halt auch wahnsinnig viele Witze drin, die einfach flach auf den Boden fallen, ohne jegliche Wirkung. Also diese ganze Nummer mit dem von Bobby Moynihan gespielten diesem italienischen Chef und diesem komischen Muskelmann und also diesem und dem Nazi, der hat irgendwie, der macht mal so ein, zwei Lines, so irgendwie, ich wollte nach Argentinien oder sowas. Ja, das sind so Momente drin, wo du denkst, okay, das reicht jetzt für so einen Mundwinkelzucken, einen Schmunzler, aber mehr auch nicht. Und viele, also diese ganze Gruppe von diesen komischen Typen da, auch wenn es sowas Ähnliches von Kellogg's, glaube ich, auch gegeben hat, hatte ich auch irgendwie drüber gelesen, das fällt komplett flach. Das funktioniert überhaupt nicht.
Und Melissa McCarthy mag ich auch überhaupt nicht.
Wobei ihre Rolle schon noch so den einen
oder anderen
Gag hatte.
Ja, klar hat die einen Gag, aber also das ist halt Melissa McCarthy, wie wir sie halt die letzten 15 Jahre in jedem Film gesehen haben. Es ist halt einfach langweilig.
Ja, Christian Slater hingegen als Milchmafia.
fantastisch.
Das wiederum hat gut funktioniert.
Ja,
Hugh Grant, wie du gesagt hast, als Shakespeare-Darsteller, der nebenbei
halt in allem gut.
Tiger Frosty oder wie das Viech heißt, sprechen muss. Und in bester Kein Pardon Harpe Kerkeling-Manier in diesem Kostüm drin steckt und immer schwer schwitzend aus diesem Kostüm rauskommt. Es hatte so seine Momente und es hatte große Teile, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und in der Gesamtschau, man merkt, was Jerry Seinfeld versucht hat. Und ich glaube, wenn wir in den 60ern oder in den 60ern, 70ern, ich weiß nicht, wann ist Jerry Seinfeld geboren? Er ist auch schon ziemlich deutlich viel älter als wir, gell?
Ja.
Der ist von...
Der ist wahrscheinlich 20 Jahre älter als wir, oder? Nee, wahrscheinlich 15 Jahre älter, würde ich sagen.
Er ist 54 geboren, er ist eher Generation unserer Eltern ungefähr, oder? Genau, also der war in den 60ern, als das Pop-Tart auf den Markt gekommen ist, war...
54 ist der geboren?
Ja.
Der ist 25 Jahre älter als ich. Wow, ich dachte, der wäre 15 Jahre älter als wir. Krass. Okay.
Ja, nee, genau, also mit anderen Worten, der war, als der Pop-Tart rausgekommen ist, war der 10. Und
okay,
man sieht ja am Anfang,
geprägt dadurch.
Genau, und das ist irgendwie so wahrscheinlich das,
was eins von diesen beiden Kindern, die da auch mitspielen.
Entweder das oder er ist dieser kleine Junge, dem er die Geschichte erzählt. Dieser ganze Film ist halt so eine, stimmt, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Und der packt am Anfang irgendwie seine Actionfiguren und seine Dinge so, dass damit beginnt der Film, dass so ein Junge irgendwie so ein paar Sachen einpackt, Comics und so Dinge aus wahrscheinlich aus der Jugend von Jerry Seinfeld. Und ich glaube, ganz viele Anspielungen kapieren wir vielleicht nicht, weil wir nicht in Amerika aufgewachsen sind, weil wir nicht in den 50ern geboren sind. Und weil das nicht an uns gerichtet ist eigentlich. Aber trotzdem, das entschuldigt den Film nicht. Wie gesagt, es hat seine Momente, aber es ist leider am Ende doch zu dünn. Ja, ich bin da bei dir.
Ja. Funktioniert halt nicht richtig.
Aber es hat ein paar wirklich fantastische Scherze, die man vielleicht irgendwie, muss da mal jemand so einen Supercut machen, wo man sich das irgendwie 10 Minuten auf YouTube die besten Momente
gibt's bestimmt schon.
Ja, das würde dann sich vielleicht lohnen, sich das anzugucken. Und wenn man da nicht versteht, wie die Zusammenhänge sind, ist auch nicht so wichtig. Da geht's mehr so um den Einzelgag. JFK, Bill Burr fand ich gut. Und diese Musiknummer am Schluss im Abspann, die war, also dieses Feiern am Schluss war auch cool.
Ja, er hat schon, ja. Es war halt ein bisschen wie die Serie damals. Es plätscherte so. Aber es wollte eben nicht plätschern. Es wollte ja ein Film sein.
Forget the toaster. We do it raw. We do it raw. kurz nochmal so alte Fox News Moderatoren zitieren, die in Ungnade gefallen sind. Und lauter so kleine Bildwitze auch. So dieses, es gibt irgendwo so zwischendurch so Bilder von anderen Cereals, es geht ja ganz viel um Frühstückscerealien, die nicht erfolgreich waren. Und eines davon, da habe ich Freeze Frame gemacht, das hieß Grandma Holes.
Was?
Da ist so eine Oma drauf, eine Schüssel von solchen Cereals, die halt ringförmig sind und wie Arschlöcher aussehen. Und das Zeug heißt Grandma Holes. Und der Werbeslogan ist, come eat some of my holes.
Gott.
Ja.
Ja, das war der Humor, ja, genau. Melissa McCarthy-Humor halt. Ah, herrlich.
Tja, aber wie gesagt, Hugh Grant als Tiger, von daher.
Ja, Hugh Grant war toll.
Ist der in Deutschland Frosty der Tiger, oder ist er doch, oder? Ist das der? Oder verwechsel ich da was?
Frostys heißen die Dinger. Ich weiß nicht, ob der auch Frosty heißt.
Oder verwechsel ich irgendwas? Nee, Tony the Tiger. Siehst du, der heißt nicht, Frosty, der heißt Tony. Aber ist das der von?
Stimmt. Ich glaube ja.
Ist Tony der Tiger von den Frosties? Ah ja.
Ach siehst du. After the original Kellogg Company, ja, genau, bla bla. Dann ist das der. Genau.
Ja.
Es ist lustig, wenn man Tony the Tiger in die Wikipedia eingibt, dann findet man Advertising, Cartoon, Anthropomorphic, Tiger Mascot for Frosted Flakes, bla 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 bla. Und in der Seitenleiste steht Portrayed by Hugh Grant in Unfrosted. Hat's schon in diesen Artikel reingeschafft.
Ha, jetzt, ich kapiere gerade in diesem Moment erst, warum Frosties heißen. Das war mir nicht klar. Weil sie frosted sind, ja klar.
Oh. Mhm. Das ist bestimmt,
ich habe auch nicht vorhin lange gebraucht, ja.
Was frosted das Cornflakes halt, gell? Ja, frosted, dass sie mit irgendwas überzogen sind, so mit Zucker überzogen sind.
Dass sie aussehen, als seien sie gefrostet.
Ah, okay. Ich habe die, glaube ich, irgendwie als Jugendlicher mal vorübergehend kurz gegessen und dann wieder ignoriert. Ich bin nicht so der süße Frühstücker.
Ich mochte die sehr, weil die waren halt richtig süß. Es war halt Cornflakes, aber auf 11 gedreht.
Ja, das mochte ich. War nie so meins. Ich habe diese komischen mit Honig, diese Dinger immer gegessen, diese komischen
Smacks. Wow.
Nee, diese, die wie so Taschen sind. Also auch wie Pop-Tarts, so Kissen mit irgendwas drin und oben so Linien drauf.
Oh, die ist auch mit, die so wie so Tumbleweed aussagen,
ja? Ja.
Stimmt, Toppers. Gab's die nicht auch mit Pflaumenmus drin? Ich glaube. Oder mit, so, oder mit Zucker drin. Super. Oder mit Rosinen. Nee, Quatsch.
Rosinen, ja. Pflaumenmus.
Doch, die gab's auch mit Pflaumenmus. Das war super. Die sind Toppers.
Oh ja, Toppers, du hast recht, das waren die.
Ja.
Hatten die gar keinen Honig? Ist auch von Köln.
Nee, Die gab es nur so trocken mit Zucker
drin? Ah, nee, die hatten so, Zucker oder? Drauf auf der Seite, genau. So ja, weißes. Die eine frosted. So eine weiße Seite und
Puderzucker.
Ja, genau. Gibt's die noch?
Ja, die gibt's
Weizen,
noch.
Vollkornweizen mit köstlichem Topping, bla bla. Okay, jetzt
ziemlich trocken.
Ja, die habe ich immer gegessen. Das war so das, wo ich hängen geblieben bin, bevor ich dann wieder damit aufgehört habe.
Ich habe Frosties oder diese Schokokugeln. Oder dann gab es auch diese anderen Kugeln, die so weiß waren. Gelb waren. Die waren ein bisschen größer als diese Schokokugeln und waren gelb und haben so, ich weiß gar nicht mehr noch, was die als süß halt geschmeckt. Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
Ich habe immer Haferflocken gegessen und kann das heute nicht mehr aushalten. Meine Kinder und meine Frau essen das immer gerne morgens, auch mal Haferflocken. Geht nicht mehr.
Mein Sohn,
gerade diese extra zarten, die einfach zu so einem Schlons werden, nachdem man sie einmal schief anguckt.
Ja, und mein Sohn isst die ja ohne Milch, gell? Der isst die ja trocken.
Das ist aber schon hart.
Es gibt ja auch diese, wo die so ganz zermahlen sind, was so Haferflockenmehl ist. Das isst er halt auch trocken, wo ich immer mir überlege, ob ich ihm das verbieten muss, weil das ist halt, eigentlich ist es ja gefährlich, wenn er das einatmet. Aber bisher hat er das nie eingeatmet.
Ja, und muss er da nicht irgendwie dann irgendwie 4 Liter Milch oder Wasser nachtrinken, damit das...
Nö, da trinkt er dann seine eine Tasse Tee dazu.
Ja, meine
Tochter das nicht ist auf,
auch oder? Auf dem Trip dann nur noch ein ganz kleinen Splash Milch reinzumachen oder sowas und das dann zu essen, ja. so trocken wie es geht. Und mein Sohn ist auf der komplett anderen Schiene unterwegs, der macht da Milch rein, isst es, so am einem Samstagvormittag oder so, wenn wir noch bevor das große Familienfrühstück anfängt, haut er sich schon mal so die erste Portion rein und dann lässt er das irgendwann mittendrin einfach stehen und geht erstmal spielen und dann kommt er eine halbe Stunde, Stunde später wieder zurück und wenn es dann völlig durchgeweicht ist, ich esse jetzt mein Müsli zu Ende und dann frisst er das zu Ende, als wäre kein Unterschied, das stört ihn überhaupt nicht. Heute ist er aus dem Kindergarten nach Hause gekommen und hatte Müsli dabei und dann machen die dann dort Milch rein, da haben die beim Frühstück kriegen die Kinder Milch, wenn sie Müsli dabei haben, das kippen die da rein. Und er hat es nicht aufgegessen im Kindergarten und hat's denn die Kindergärtnerin dreht es dann wieder zu und diese Dose ist dicht, wenn man die gut zuschraubt. Und dann bringt er das wieder mit und dann hat er das nachmittags aus seinem Rucksack geholt und hat es nachmittags aufgegessen. Die Milch war dann den ganzen Tag drin.
Aber das ist richtiges Müsli, oder? Also das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht.
Nee, so da sind auch, drin, da ist auch einfach Haferflocken mit drin. Also die sind, da ist schon richtiges Müsli, aber da sind die Haferflocken mit drin und da sind auch diese komischen Schokodinger mit drin und die blähen sich auf, wenn sie mit Milch zusammenkommen und werden total weich. Das sind auch da
drin. Von unserer Schweizer Verwandtschaft kenne ich das, die bereiten ja auch, ich glaube, die bereiten sogar am Vorabend ihr Müsli vor.
Aber das ist ja eher Porridge, oder? Was man so macht.
Ja, aber nicht erhitzt. Also schon auch so im Endeffekt eingeweicht in Milch und es wird dann so schlotzig halt. Aber ich finde das nicht so schlecht. Aber das ist halt richtiges Müsli. Da sind nicht so Frühstücksflocken mit drin. Also... Ja gut, es ist halt dieses Schweizer Müsli, gell? Dieses Bircher und sowas. Mit Rosinen.
Ja, aber da sind doch auch Nüsse drin und sowas. Die gehen ja nicht.
Die Leute verstehen das gar nicht. Meine ganzen Rosinenanspielungen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ob wir Rosinen mögen und der Bob mag keine.
Haben wir das gesprochen? Da war ich nicht da, oder?
Nee, da warst du nicht da. Hatten wir weiter gesprochen über Mon Cherie und Toffifee und Rosinen. Dinge, die man halt mag. Aber was ich noch sagen so wollte.
Rosinen, das müssen wir noch klären.
Ja, gerne. Auf jeden Fall. Gerne auch in allem drin.
Rittersport, Rumtraubennuss. Super.
Ja, also bei Schokolade mit irgendwas verstehe ich nicht so gut.
Oh, das finde ich super. Toblerone mit Rosinen, finde ich klasse.
Ja, genau. Schokolade, am besten bananenüberzogene Schokolade.
Schokoladenüberzogene Bananen oder bananenüberzogene
Schokolade? Egal, ist beides schlimm.
Verdammt, ich habe gerade die bananenüberzogene Schokolade erfunden. Jetzt brauche ich nur noch einen Hersteller und ich muss irgendwie Melissa McCarthy engagieren, damit die rauskriegt, wie man das macht.
Ja, genau. Ja. Ich kann dann jemanden engagieren, der das gar nicht kann.
Ich muss mich kurz von der Mondlandung abziehen, das ist wichtig.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, ich habe nichts verpasst.
Nee, glaube ich
auch. Bei dem Film.
Aber was ich,
nicht. Definitiv.
Was ich noch sagen wollte zum Thema Frühstücksflocken und Cornflakes und ich mochte lieber Frosties, weil die süßer waren. Die Cornflakes, die wir mittlerweile unseren Kindern geben, die sind ja sowas von viel weniger süß als normale Cornflakes damals waren. Das ist ja, also diese Frühstücksflocken, die heutzutage Kindern gegeben werden, ich meine klar, weil die halt nicht so schädlich sind wie das, was wir damals gefressen haben. Das ist ja, also auch die, habt ihr mal diese Honigpoppies oder diese Smacks oder sowas probiert, die ohne Zucker sind oder?
Das lieben unsere Kinder. Die essen immer Haferflocken,
diese,
diese weichen Haferflocken und dann diese ungezuckerten Smacks rein und dann Milch oben drüber.
Das ist so schlimm. Da, also, oder am schlimmsten ist Hirse. Gepoppte Hirse ohne Zucker. Das schmeckt
oh, das, exakt was man so, wie Styropor. Was man so Kita-Kindern gibt, ja, ja, das ist wirklich wie Styropor. Die Kinder haben jetzt auch bei uns immer, wenn wir so Ausflüge machen oder so, so eine Tüte Chips dabei, wie so Kinderchips quasi, die ungesüßtes irgendwas sind, in Form von Dinosauriern oder was weiß ich was. Und neulich war so eine Tüte wieder im Auto und die Kids haben die irgendwie halb leer gefressen während der Fahrt und irgendwie endete die dann im Auto, als dann irgendwann kein Kind mehr drin war. Und dann habe ich da auch mal so herzhaft reingegriffen und 5 Stück gegessen.
Ich habe was Schönes gefreut und dann...
Das bläht sich im Mund einfach nur auf, schmeckt nach gar nichts und ist so, okay, genau. Was zum
Geier. Und die Kinder lieben es.
Ja, genau. Oder diese Maisknusperdinger, auch so diese Puffmais, irgendwas, Stangen.
Ja, Maiswaffel ohne Salz.
Nee, nicht diese Waffeln, sondern diese gepufften, die aussehen wie gerade gebogene Erdnussflips.
Hm. Ah ja, okay, ja.
Und die, also wenn du Glück hast, erwischst du eine Packung, wo so ein Hauch Salz mal in der Nähe war.
Gibt's aber auch, ja.
Ungesalzen also, ist schon natürlich, garstig.
Versucht man zu vermeiden, ja? Aber
ja. Und andere Leute nehmen die Dinger einfach als Verpackungsmaterial, gell? So als umweltfreundliches
Polster. Ja, genau, wenn du eine Seite feucht machst, kannst du die auch aneinander kleben und Türme daraus bauen. Da haben wir auch hier
ja, schon gemacht. Ja, es gibt auch so welche, die man essen kann, die aus...
Ja, eben. Es ist faktisch dasselbe, glaube ich.
Aus Reis, glaube ich, gell? Ja, das ist das Gleiche. Gut, halt unter anderem anderen Bedingungen hergestellt vielleicht. Aber habe ich auch schon gegessen auf Arbeit.
Lustige Anekdote, die ich noch gelesen habe zu Kellogg's und Post, ist tatsächlich, dass die beide Firmen aus so einer besser leben, gesund ernähren, Hippie-Kultur, Hippie ist das falsche Wort, das war noch vor der Zeit, aber diese Firmen sind
eher
aus
eher
so einem
Kneipmäßig.
Ja, so genau, so ein leicht esoterisch angehaucht mit so ein bisschen religiösem Unterbau, weil das irgendwie auch aus dem kirchlichen Bereich kam, aber irgendwie so mit mehr Pflanzen essen und ja, ich glaube, der eine Kellogg war auch Vegetarier und so, also.
Ja, da gibt es doch auch so einen Film, ich glaube in den 90ern, also war ein relativ bekannter Film über den Kellogg-Gründer, der so wie so ein Badehaus hatte, wo die Leute so gequält wurden, so, also mit ganz fieser Ernährung und irgendwelchen, die haben die ganzen Tag nur so Flocken gefressen und wurden dann gequält, so saunamäßig und irgendwelche Aufrüsse
ja, genau.
Und Fango.
Wenn du dann überlegst, wie diese Firmen, also was sie heute an massiven Mengen an Zucker oder jetzt vielleicht nicht mehr, wie wir gerade ein bisschen ja, erläutert genau. haben, aber sagen wir mal in den 60ern und bis in unsere Jugend rein mengenweise Zucker in die Kinder reingeführt haben.
Nee, Kellogg macht das heute immer noch. Das
ja,
jeder kauft
ich habe
halt
das lange nicht gekauft. Ich habe keine Ahnung, aber
Dings. Nee, das ist Kellogg immer noch so.
Und auch in dem Film, wenn die Amy Schumer-Figur bei Post die ganze Zeit irgendwie, was haben sie, Arschjucken und was sie da alles immer an Nebenwirkungen diagnostizieren, über das sie dann so hinweggehen und so, und den Zuckergehalt, crank it up. ich meine, auf der einen Seite ist das lustig und irgendwie naheliegend, das so zu
portieren.
Aber wenn man dann zurückliest, wo diese Firmen hergekommen sind, ist auch schon irgendwie seltsam, wohin die abgebogen sind.
Ja, das stimmt.
Ah, ja.
Gut, Frosty.
Nee, das wäre nicht.
Früher Frosted Flakes. Nee, das ist nicht dein Film gewesen. Also, nee.
Bin jetzt fast ein bisschen froh, dass du ihn nicht geguckt hast.
Das wäre ein schöner Hatewatch geworden.
Du hättest dafür gehasst für diese Auswahl.
Ja, das wäre ein Hatewatch gewesen.
Ja, ich bin auch froh, dass du dich offiziell für den anderen entschieden hattest, sodass ich.
Genau, ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe.
Ja, Christoph hat das ja entschieden. Wollte ich ja die ihn genau. Ja mal gelassen.
Ja, dann gucken wir beide. Ich habe heute einen Film, auch wenn ich im Moment noch zwischen zwei schwach, ich habe heute einen Film, Punkt.
What?
Okay.
Es hat sich so eingebürgert, dass wir jetzt immer zwei haben, ne? Weil die Gäste haben auch immer
du
zwei.
Du darfst den anderen nicht dem Christoph verraten, weil dann ist ja automatisch
gibt
gesetzt. Es
gibt
also
auch keinen.
Du musst den einfach,
okay. Gibt keinen zweiten, es gibt einen.
Gut.
Also, wir haben ja jetzt wieder einen zweiten Film. Wir machen ja unsere Black Mirror Serie weiter.
Ist das so?
Ja, machen wir es nicht. Klar machen wir das, oder?
Okay, ja.
Hattest du vor, das abzubrechen?
Ja, doch, vielleicht.
Klar machen wir das.
Ich hatte nach dem letzten den Eindruck, mir reicht's.
Dann machen der Bob und ich das halt weiter.
Nee, ich mach genau. Das schon mit. Das schaffe ich schon. So, womit machen wir jetzt weiter?
Na, mit der nächsten Kapitelmarke.
Und die heißt Assassin's Creed Mirage. Kommen sind die Gäste weg, dampft ihr alles. Zwei Filme und danach plaudern wir einfach. Genau, Ubisoft hat Assassin's Creed Mirage für iPhone und iPad
tatsächlich, glaube ich,
gelauncht.
Nicht iPhone, oder? Doch, iPhone?
iPhone auch.
Okay.
Also es wurde automatisch auf mein Telefon runtergeladen, weil ich es irgendwie vor Monaten schon entdeckt hatte und gesagt habe, ja, will ich, wenn es kommt, lad mir das runter. Und dann bin ich an meinem Geburtstag morgens begrüßt worden mit hier übrigens, dein Spiel ist da. Oh, okay.
Ich habe irgendwie
das heißt, ehrlich Minuten. Gesagt, ich bin nachts begrüßt worden, weil ich nämlich von meiner kleinen Tochter geweckt wurde mit Papa, nass. Mm. Okay, ich komme.
Ich bin 15 Minuten vor 0 Uhr, habe ich dieses Spiel im App Store entdeckt und da stand jetzt vorbestellen oder jetzt vor Dingsen irgendwie. Dann habe ich da drauf geklickt. Und während ich noch so in derselben Session am iPad sitze, sagt das Ding plötzlich, Ihre Vorbestellung ist jetzt fertig. Und zack, bumm, Ihr Spiel ist da. Und ich, wie, das habe ich doch erst vor 10 Minuten angeklickt. So, ja, okay, es ist jetzt 0 Uhr und dann ist das Spiel rausgekommen. Ja, nee, das ist ganz cool eigentlich, weil das jetzt so ein bisschen, es scheint, ich hege da eine zarte Hoffnung, die mir wahrscheinlich zertrampelt wird demnächst, aber ich äußere sie trotzdem mal. Das ist ja ein AAA-Titel, was heißt vielleicht nicht AAA, aber das ist zumindest so Games aus der ersten Reihe, sag ich mal. Und bisher hatten wir das immer, wenn die dann auf iOS gekommen sind oder wenn die irgendwie auf den Mac gekommen sind, dann waren die dann meistens schon 8 Jahre alt oder so. Aber Assassin's Creed Mirage ist auf PC und PlayStation und so weiter im Oktober 23 erschienen. Das würde ich mal noch als halbwegs aktuell bezeichnen und das ist auch Stand heute noch und bis in den November wird es noch so sein, das neueste Assassin's Creed. Das nächste Assassin's Creed Shadows kommt dann im November raus, spielt dann in Japan und wird auch tatsächlich
wurde ja auch schon angekündigt.
Zum Launch schon zumindest auf den Mac kommen. Ob es dann auch aufs iPad kommt, wird man sehen. Aber meine zarte Hoffnung wäre jetzt, dass Apple vielleicht irgendwann mal die Kurve kriegt von diesen ganzen Schlumpfbärenspielen weg, hin zu wirklich echteren, den großen Titeln sozusagen, die es auch auf den anderen Plattformen gibt, dass wir da ein bisschen mehr davon kriegen. Und deshalb musste das bestellt werden.
Ist das vom Gameplay, ist das so, oder von der Engine so, wie man das kennt von der PlayStation, oder ist das, weil ich hatte auch schon mal Assassin's Creed Spiel auf dem Handy vor vielen Jahren, aber das war eine ganz andere Art von Spiel, das war mehr so ein Sidescroller, das hatte eigentlich nichts damit zu tun.
Ja, es gab diese Sidescroller, die sind auch, glaube ich, ursprünglich nicht für Handys rausgekommen, sondern für so
Handheld-Dinger.
Ja,
Blackberry.
PlayStation Portable und
ja,
oder
genau.
Sowas in der Richtung, genau, oder Nintendo DS oder sowas. Nee, das hier ist das the real deal sozusagen. Also man kann ja mal kurz zusammenfassen. Assassin's Creed Mirage 2023 erschienen zum 15-jährigen, das kommt nicht ganz hin, 2007 ist das Original rausgekommen. Irgendwie wurde in der Presse immer gesagt, 15-jähriges Jubiläum von dem ersten Assassin's Creed. Und deshalb geht es wieder, wollten sie zurück zu den Ursprüngen und haben ganz viele Sachen wieder rausgeschmissen, die letzten Teile so aufgebläht haben.
Ja gut, also das haben sie ja immer mal gemacht, dass sie Dinge probiert haben, irgendwie mit Tower Defense oder irgend so ein Quatsch, was sie dann wieder rausgeworfen haben.
Genau, also hier ist jetzt ganz viel auch von diesem ganzen Skilltree, der war ja bei den letzten Spielen total überdreht wohl, hatte ich gelesen, ich habe sie nicht gespielt, aber ich habe so ein paar Reviews mehr angeguckt. Also der ganze Skilltree ist, du levelst jetzt nicht mehr, es ist nicht mehr wie so ein Roleplaying-Game oder wie bei Cyberpunk, wo du irgendwie deine Waffen dann noch hochlevelst und so, das kannst du hier machen, aber es ist dann irgendwie 5 Waffen in jeweils 3 Stufen oder so, ja, irgendwie so, ist relativ zurückgedampft auf die Basics, die so ein System braucht und aber mehr dann auch nicht. Sehr übersichtlich und man kann das überschauen, welchen Pfad man da einschlagen will, was man leveln möchte und was nicht. Und dann ist es auch fertig und man muss sich da nicht verlieren oder ein Studium abschließen, wie da der beste Pfad dadurch ist oder so. Ansonsten, wir sind wieder in der Zeit, wir sind in Bagdad im 9. Jahrhundert, am Anfang noch in einer anderen Stadt, aber so in derselben Zeit.
9. Jahrhundert? Alter, da haben auch die anderen etwa gespielt, oder?
Ja, das ist so, geht zurück in dieselbe Zeit.
Das erste meine ich.
Ja. Genau, ja, es fühlt sich absolut wie das erste an. Und
deshalb, aber sie haben halt das Drumherum alles weggelassen.
Was meinst du?
Dieses mit, geh in die Matrix rein und komm wieder raus und red dann draußen mit den Leuten und hin und her und nee, du bist da in dieser Welt und los, bitte, Spiel.
Im Vorspann wird es ein ganz kleines bisschen so,
ja,
da sieht man kurz, dass das noch, dass das Thema noch existiert, aber wenn man es nicht weiß, würde man es auch verpassen. Ja, stimmt.
Aber wahrscheinlich ist es ja von, also ich habe es jetzt nicht gespielt oder kennt, ich habe noch nichts davon gehört, aber ich nehme mal an, dass die große Schwäche des ersten Teils, nämlich dass es ein bisschen öde und ein bisschen leer ist, das ist wahrscheinlich nicht mehr so, oder? Also es ist wahrscheinlich doch eher wie die Assassin's Creed 2 Spiele, oder?
Ja, das ist richtig. Es fühlt sich, also für mich fühlt sich es genauso an wie Assassin's Creed, wo ich aufgehört habe. Ich habe mit Black Flag aufgehört, das war ja dies mit dem Schiffen. Das war ja irgendwie schwierig. Ja,
die besten waren die in Italien und Konstantinopel, diese Renaissance-Spiele.
Ja, und das sieht jetzt wieder genauso aus. Es fühlt sich an, als ob du da irgendwie im Nahen Osten, wie du dir es vielleicht vorstellst, im 9. Jahrhundert unterwegs bist. Ja, keine Ahnung, wie das in echt ausgesehen hat. Und die Leute sprechen auch alle Arabisch die ganze Zeit. Man versteht eigentlich nichts, außer eben mit den Leuten, mit denen man sich unterhalten soll. Die reden dann Englisch und der Rest redet halt Arabisch.
Ja, also ich und verstehe die sprechen nichts. Auch, die Englisch sprechen, sprechen mit harten
auch mit
Akzenten.
Akzent, ja.
Und genau. Sprechen auch dazwischen in ihren Sätzen immer mal wieder arabische Wörter. Für so, was weiß ich, Freund oder Bruder oder irgend sowas, da werden dann die arabischen Entsprechungen benutzt, die dann im Untertitel immer in eckigen Klammern noch übersetzt werden. Also da steht dann das Wort, was gesagt wurde im Untertitel und in eckigen Klammern steht die englische Übersetzung.
Richtig gut gelöst.
Ja, ist gut gemacht. Und die Hauptfigur Basim, den wir spielen, ein junger Straßendieb, der am Anfang einfach ja durch die Gegend läuft und Leuten die Portemonnaies klaut und dann der Meinung ist, dass er zu Höherem geboren ist und dass er sich den Hidden Ones anschließen möchte, trifft dann relativ schnell auf eine Vertreterin dieser Hidden Ones und die wird gesprochen von, ja, jetzt fällt mir ihr Name gerade nicht in die Hände, Shore Akdashalu, die Avasarala in The Expanse gespielt hat.
Ah, cool.
Und in dem Augenblick, die ist, glaube ich, irgendwie auch aus dem Nahen Osten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie herkommt. Aus dem Kopf würde ich sagen, aus dem Iran, aber das würde nicht 100% passen. Das würde nicht so 100% passen, aber egal, die ist eine wahnsinnig gute Sprecherin einfach. Die hat auch andere Computerspiele in letzter Zeit vertont. Da ist sie also auch nicht neu in diesem Vertonungsbusiness. Und ja, die ist in Teheran geboren. Ich weiß gar nicht, Iran war richtig. Und die hat halt so eine raue Stimme. Und in dem Augenblick, wo die Figur das erste Mal da ist und sie den ersten Satz sagt und ich den in meinem Kopfhörer höre, denke ich, die Stimme, wer ist das? Wer ist das? Sofort angefangen zu recherchieren. Und ich kenne diese Stimme, wer ist das? Und ich bin erst nicht drauf gekommen. Zuerst hatte ich es für Judi Dench gehalten. Aber das stimmte nicht. Aber es war auch so eine kratzige Frauenstimme von einer Frau, die deutlich über 50 oder eher über 70 fast schon ist. Ja, ganz toll gemacht. Kann mich die Figur, die sie da spricht, die ist deutlich jünger und das geht noch nicht so 100% zusammen, aber jedes Mal, wenn sie redet, feiere ich die Szene. Das ist toll. Und auch so, es spielt sich halt irgendwie cool. Also ich spiele es am iPad, du auch, Stefan? Oder?
Ja, genau, da müssen wir jetzt gleich mal kurz drüber reden. Es spielt sich gut, wenn man einen Controller hat. Also ich habe es versucht, diesen Vorspann, also man kriegt kostenlos quasi das Intro, Tutorial, erste Mission, habe ich versucht auf dem iPad einfach nur mit Bildschirm berühren zu spielen und das ist so krampfig, das Laufen funktioniert nicht, der läuft dauernd in die falsche Richtung, irgendwie man dreht, vielleicht bin ich auch einfach unfähig, das zu bedienen, kann auch sein, will ich jetzt nicht bestreiten, aber es ist halt super hakelig und irgendwie nach, wir hatten irgendwie geschrieben, Bob, da hast du gesagt, oh ja, nee, Controller und so und ja, welchen denn? Und dann habe ich mir halt auch einen PS5-Controller bestellt und als der dann 2 Tage später da war, konnte ich halt, also das ist halt, es spielt sich halt wirklich, wie es sich auf der Konsole gespielt hat. Das war, also macht ja richtig Spaß. super geschmeidig und
ja, warum sollte es auch anders sein? Also ich meine, die Rechenleistung hat ja das iPad und wenn du den Controller hast,
genau,
und das iPad mit dem Prozessor, dann ist es ja im Endeffekt eine Konsole. Also
ja, es trinkt den Akku halt aus, aber
ja, ist klar.
Ist dann so.
Ja, wobei ich fand, das ging jetzt. Also gut, mein iPad ist jetzt auch nagelneu natürlich, ne, und der Akku noch ganz frisch.
Aber ich habe vorhin eine halbe Stunde gespielt und habe, ich glaube, 60% runtergemacht.
Oh, krass. Okay.
Ja. Ich schließe es jetzt meistens hier an meinen Homeoffice-Monitor. Dann ist es noch ein Hauch größer und es wird gleichzeitig geladen und dann geht es auch ganz gut.
Ah, das ist eine gute Idee, externer Monitor. Ja, ich habe dieses Adapter-Kit nicht und ich habe auch keinen Monitor, das heißt, der USB-C.
Ach so. Ja, ich habe einen USB-C-Monitor. Also der hat einen USB-C-Out und da hängt normalerweise mein Arbeitsrechner dran und wenn der nicht dranhängt oder ich keine Lust habe, Entschuldigung, wenn der nicht dranhängt, abends natürlich, dann kann ich in Ruhe spielen.
Ich habe so eine Dockingstation mit USB-C, aber das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, diese Dockingstation mal ans iPad zu hängen, was da passiert. Ob er dann den großen Monitor anspricht.
Ja, also er zieht es auch nicht ganz groß bei mir auf dem 20 paar irgendwas Zoll, ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Aber es reicht halt. Also, ist halt nicht so crisp wie auf dem iPad. Aber
kannst du es mit deinem, du hast ein M1 iPad, ne?
Ja.
Kannst du da man kann ja, glaube ich, in den Settings irgendwie die Quality in 3 Stufen einstellen. Bei mir hat er per Default die mittlere gemacht.
Ja,
bei mir auch. Ich hab's dann auf die hohe umgestellt und es läuft schlüssig. Also ich kann das
habe ich nicht spielen. Probiert.
Okay, das kannst du ja nochmal ausprobieren, ob das M1er iPad das packt. Also ich weiß da nicht, wo da die Grenzen sind, für was quasi die mittlere und die untere Stufe, ob die jetzt für die älteren iPads gemacht sind oder ob man tatsächlich, ich hatte ja auch die Befürchtung, weil ja jetzt das rausgekommen ist gerade erst und mehr oder weniger parallel mit dem neuen M4 iPad Pro, dass man das brauchen würde für die ganz hohe Qualitätseinstellung, aber das ist definitiv nicht so. Also mit dem M2 kann man das locker auf der höchsten Stufe spielen. Aber gut, ja, also.
Und es macht echt Spaß. Also es fühlt sich so richtig, richtig an wie Assassin's Creed. Man läuft da rum, man klaut, man klettert diese Dinger hoch, man springt von oben in diesen Heustapel und so. Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, ich muss mir auch einfach mal eine aktuelle Konsole kaufen und mal so ein Spiel spielen. Weil ich bin ja ein großer Fan von Assassin's Creed. Ich habe viele von den Dingern gespielt und zwar durchgespielt. Aber diese Schiffchenfahr-Iterationen davon, die haben mich wirklich entnervt. Also, weil da habe ich einfach keinen Bock drauf, wenn ich Assassin's Creed spiele. Da will ich nicht mit Kanonen auf irgendwelche Piraten schießen. Das ist mir einfach zuwider. Obwohl ich damals gerne, wie hieß das, Pirates Gold?
War so ein Klassiker. Ja, gut, aber dann
mochte
spielst du halt Pirates. Aber, also spielst du halt
genau, richtig. Und wenn ich Assassin's Creed spiele, dann will ich halt an interessanten Gebäuden rumklettern und ich will auch, die Amerika-Ding hat mich ja schon genervt, weil da die Häuser so langweilig sind. Du kletterst dauernd auf Bäumen rum oder auf irgendwelchen Holzhütten.
Ja.
Dafür spiele ich nicht Assassin's
Creed. Hier kletterst halt wirklich die geilen und diese Kletterdinger sind auch so elegant gemacht, das sind irgendwelche kleinen Vorsprünge und hier guckt ein Steinchen raus und da ein bisschen und du kletterst halt nicht den Turm einfach hoch, indem du hochdrückst und
nicht
klettern drückst, sondern du musst halt gucken, so rechts rum, links rum, wo geht's denn da eigentlich weiter? Also musst du es selber so ein bisschen steuern. Das ist echt cool. Also es ist richtig, richtig gut gelöst, sehr rund.
Also ich habe jetzt schon den quasi das freigeschaltet gegen Geld. Also es ist kein Abo oder so ein Käse, sondern es ist
25 Euro am Anfang, gell? Das geht eigentlich.
Genau, es ist free to play am Anfang. Du kannst also, wie du es vorhin erklärt hast, man kann so reinspielen und auch relativ weit. Also wie du gesagt hast, so Tutorial und erste Mission. Ich habe dafür durchaus einen Augenblick gebraucht. Und dann,
Mission ist ja nicht, oder? Du läufst einmal durch die Stadt und dann machst du noch das Training vor Ort und dann kommst du nach Bagdad und dann jetzt bezahlen.
Genau. Und die Experience bis dahin ist schon ziemlich gut und ich glaube, man kann sich ein Bild auf jeden Fall machen, ob man dann das Geld auf den Tisch legen will oder nicht. Also von daher finde ich irgendwie fair. Und dann scheint es jetzt so ein Einführungspreis im Moment von 25 Euro zu sein, einmalig, und dann ist das Ding gekauft und dann kann man es spielen. Und so würde ich mir jetzt einfach mehrere solche Premium-Titel mal auf dem iPad wünschen, damit diese Hardware, die da dazu, wie man hier eindeutig sehen kann, absolut in der Lage ist, damit die eben mal mit vernünftigen Spielen ausgereizt werden kann und ich nicht immer so ein, also es gibt ja immer diese Perlen, wenn wir letzte Woche oder mit dem Jan drüber gesprochen, was es noch so gibt, und er ist ja nicht iOS-Spieler, von daher hatte er zwar eine Menge Empfehlungen, aber es waren jetzt alles teilweise keine iOS-Sachen oder nicht so wahnsinnig Neues oder sowas in der Richtung. Und das, was es gibt, ist dann teilweise echt so, da sind so die Perlen wie Monument Valley und so dazwischen, aber da ist halt, da die große Masse ist halt auch alles Schrott. Und von sowas brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr richtige Games auf dem iPad. Und wie gesagt, das nächste, Assassin's Creed Shogun, ist angekündigt und auch jetzt auf der Apple Keynote, die ja gestern war, war nochmal so ein Slide mit Games, die irgendwie kommen sollen. Da war nicht ganz klar, ob das jetzt alles iPad-Games oder Mac-Games oder wie auch immer sind. Und sie machen jetzt dieses Game-Porting-Toolkit. Zweite Iteration soll jetzt dann auch auf den Mac kommen. Also vielleicht ist das der zarte Beginn von einem richtigen Weg, dass man diese Dinger demnächst auch als eine ernsthafte Game-Konsole betrachten kann, die vielleicht grafisch nicht mit einer PlayStation 5 und wahrscheinlich schon gar nicht mit einer 6, die dann irgendwann mal kommen wird, mithalten kann, weil da ist halt keine luftgekühlte Grafikkarte mit was weiß ich wie vielen Prozessoren und das wird 900 Grad heiß.
Was
ich
im Kopf hatte, als du sagtest, keine luftgekühlte, weißt du, was ich da im Kopf hatte?
Sag an.
Pommelunder.
Ja, ich meine, das ist ja rein technisch, wenn ich eine Konsole auf den Tisch stelle, die irgendwie 5 Lüfter hat und riesige Kühlelemente und bläst da so eine Grafikkarte irgendwie kalt, die was weiß ich, was wie viel Strom durchnuckelt, da wird das iPad nicht hinkommen, aber weil es das auch nicht will, aber wir sehen ja, was ja grafisch möglich ist, und da kann man ja viel, viel bessere Spiele machen als irgendwelche, wo ich alle 5 Minuten Schlumpfbären nachkaufen muss. Und ja, ich habe jetzt Hoffnung. Und ich hoffe, dass ich die nicht enttäuscht kriege.
Es macht schon viel Spaß. Ich habe auch bis kurz vor der Sendung irgendwie, hing ich noch in einer Mission fest und dann so, ich glaube, ich muss mal langsam aufbauen. Und da war ich nur 3 Minuten zu spät. Naja.
Ah, diese, ich brauche noch 5 Minuten, hieß also, ich muss noch bis zum nächsten Save-Punkt.
Nee, das hieß, ich muss dieses blöde, den blöden Popschutz noch finden und mich gleichzeitig von meiner Gattin informieren lassen, was es Neues in der Kita gibt. Heute war Elternabend.
Oh.
Ja, die Kleine kommt doch jetzt in eine neue Gruppe. Aus der U3 jetzt in den normalen Kindergarten rein. Und da war heute der Elternabend zu und muss ich mir die neuesten Informationen abholen.
In der Sendung, wo wir hier mit Frau Nachti aufgenommen haben, kam ich auch frisch vom Elternabend und dann rannte ich meiner Frau in die Arme, die dann sagte, und erzähl, und ich so, nee, ich muss podcasten.
Da macht man sich beliebt.
Ja, nee, ich glaube, ich habe noch gesagt, es war nichts Spektakuläres, die Einzelheiten erzähle ich dir morgen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay.
Okay, und war, morgen ist egal.
Ja, nee, sie wollte es dann schon am nächsten Morgen noch wissen und ich habe es dann auch erzählt, aber es wartet sich so, ja, more of the same.
Bei uns jetzt morgen spannend, weil morgen Sportfest ist oder Bundesjugendspiel oder irgendwie sowas. Und die Rosa sich ziemlich Gedanken deswegen macht, weil sie halt ja das halt nicht kann, gell? Also Leichtathletik geht halt nicht. Und jetzt das Problem, dass ihre Lehrerin, die halt gebrieft ist, was mit der Rosa ist, die ist krank. Und jetzt hat sie halt Angst, dass sie da morgen zu irgendwas genötigt wird von irgendwelchen Lehrern, die nicht eingeweiht sind. Was sie nicht kann und wo sie dann versagt. Und na, hat sich Mordsgedanken gemacht heute Abend. Mal gucken, wie das morgen wird.
Ja, Lehrer sind echt, da kannst du solche und solche immer erwischen, ne?
Genau, sind nicht alle mit Fingerspitzengefühl.
Nee, also wirklich auch teilweise, wo ich hier wirklich Schellen verteilen möchte. das ist so, Kindern in der ersten Klasse androhen, dass man sie zurücklassen wird, so. Wenn du jetzt nicht das und das machst, dann fahren wir ohne dich und so. Also
schwarze Pädagogik, schön.
Ja, wirklich. Und so, du denkst so, das, ich dachte, das haben wir hinter uns. Was ist das nächste Mal, Schläge angedroht oder was ist die nächste Eskalationsschläge? Und ich meine, wir sind hier nicht Rüdli-Schule, ne? Also ich meine, das sind alles ganz normale, ganz vernünftige Kinder aus einigermaßen vernünftigen Haushalten. Es ist in der ersten Klasse wird dann schon so ausgeholt. Und dann irgendwie, wenn jetzt nicht Ruhe ist, dann darfst du 10 Minuten draußen stehen und zwar ohne Jacke. Und das irgendwie war im Februar. Da fällt dir nichts zu ein. Also das ist, ja. Wie kriegt man es hin, dass Kinder schon in der ersten Klasse Angst vor den Lehrern und keine Lust mehr auf Schule haben? Man braucht solche Lehrer. Dann ist das einfach. Also da wirklich.
Ja, oder wenn man bemängelt, dass zu viel ferngesehen wird auf diesen Fernsehtafeln, die es da ja mittlerweile gibt, gell? Die haben ja solche so, ja, große Bildschirme im Endeffekt, die Tafeln. Ja, die
ach so, das Tafeln. Mehr. Ja, wir haben so Beamer-Dings da bei uns.
Also, nee, die haben so eine elektronische Tafel und da schauen die halt dauernd fern. Also die schauen halt regelmäßig, also man hat das Gefühl, täglich schauen die da irgendwas drauf, was aber nicht irgendwie unterrichtsrelevant ist, sondern die schauen da Mr. Bean oder irgendwas in der Art oder Minions. Und da hatte ich es jetzt, weiß gar nicht mehr mit wem, mit irgendeiner Mutter hatte ich mich da unterhalten, die das eben dann mal angesprochen hat und gesagt hat, so, ja, also wir zu Hause schauen nicht so viel fern, so irgendwie finden wir nicht so cool und so. Und dann hat der Lehrer gesagt, so, ja, er braucht halt auch manchmal Zeit für sich, aber er kann, wenn man nicht möchte, dass das Kind fernsieht in der Schule, dann kann er es in der Zeit auch raus auf den Gang schicken und irgendeine Arbeit machen lassen.
Oh ja, dann, wow.
Krass. Ja, selbstoffenbarend, also.
Manchmal fragst du dich auch wirklich, wo ist das Formular für die Dienstaufsichtsbeschwerde? Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist so, wenn das schon in der ersten Klasse so losgeht, ja, auf die richtigen Probleme, wenn irgendwie Kinder in Pubertät und keine Ahnung was sind, im Moment sind die noch enorm folgsam und so weiter und die Lehrer sind jetzt schon komplett überfordert. Da möchte ich auch wirklich, das kann doch alles nicht sein. Das ist doch,
das ist schon erstaunlich. Zum Glück ist
tatsächlich unsere Klassenlehrerin, da muss ich wirklich, von Glück sagen, dass die wirklich sehr vernünftig und sehr toll ist eigentlich. Aber was ich über Sportlehrer oder so, wenn die Klassenlehrerin krank
Sport,
ist, was
also,
dann?
Sport ist wirklich schlimm. Also warum schafft das dieses System nicht oder die Unis ja im Endeffekt nicht, Sportlehrer auszubilden, die den Kindern nicht die Bewegung abgewöhnen und ihnen einfach die Lust an körperlicher Betätigung nehmen. Das verstehe ich nicht. Also es ging mir ja schon so im Sportunterricht. Und ich bin ja nicht unsportlich. Also, und selbst mir ging es so im Sportunterricht, dass in weiten Teilen ich einfach danach weniger Bock auf Sport hatte als vorher. Und das ist doch scheiße. Also, das müsste doch nicht sein.
Ja. Tja, das wird alles noch sehr spannend.
Ja, das wird noch lustig.
Es googelt Anmeldung Privatschule. Ja, am Ende, ich meine, bist du wenigstens Kunde, gell? Dann hast du wenigstens einen Hebel in der Hand.
Ja, wir haben hier so eine Schule im Ortsteil, aber wir haben sie ja bewusst auf die staatliche,
ja,
wenn sie eigentlich nicht wollen.
Kannst du dir auch nicht leisten hier. Das ist absurd, was die haben wollen. Von daher, jetzt mehr ein Scherz als ein ernster Plan.
Ich weiß gar nicht, wir haben so eine Montessori-Schule, ich weiß gar nicht, was das kostet oder ob das was kostet. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Nee, aber ich bin ja grundsätzlich überhaupt nicht dafür, dass man eben Kinder so trennt voneinander schon so frühzeitig. Ich will ja, dass die Kontakt zu allen Kindern haben, aber das Problem sind ja auch nicht die Kinder, das Problem habe ich
so nee, tatsächlich eher
die Lehrer.
Ich meine, ja, es gab jetzt auch schon bei uns in der
ja,
Klasse
gibt's
schon,
auch, aber
schon Fälle von Bedrohungen, das sind dann aber teilweise irgendwie ja, da hat dann irgendwie ein Drittklässler dem Erstklässler seine Pokémon-Karten abgenommen. Es war jetzt nicht mein Sohn, weil mein Sohn geht noch nicht zur Schule, aber
hat keine Pokémon-Karten.
Und hat keine Pokémon-Karten, sondern es war ein Kumpel von meiner Tochter. Das sind so Momente, wo ich dann auch denke, ja, wenn das jetzt mein Sohn wäre, weiß ich nicht. Da muss man dann mal eine Nahtoderfahrung austeilen gehen, aber Das kannst du ja auch nicht so machen. Also willst du dann zwar machen, kriege ich immer Gewaltfantasien, ist auch nicht gut. Aber
so wie in dieser Ricky Gervais-Serie, wo seinem Neffen in der Schule irgendjemand droht und dann geht er halt in die Schule und hat so einen Hammer dabei und droht halt dem Kind mit dem Hammer, dass er mit dem Hammer erschlagen wird. Und das ist halt auch so ein Elfjähriger oder so. Und dann wird er halt später dann zur Rede gestellt, so, warst du in der Schule unseres Sohns und hast dem einem anderen Kind gedroht, es mit dem Hammer zu erschlagen? Und dann antwortet er auf Ricky Gervais Art darauf, das ist herrlich. Ja, das sollte man natürlich nicht tun.
Sollte man nicht mal, haben wir in Sky nicht für uns nicht dafür ausgesprochen, aber man ist ja nicht frei von solchen Gedanken.
Ja.
Nee.
Ja, was hat's, ja. Mein Lieblingssatz aufpratzen. An der Stelle ist immer, wenn die heult, heulst du auch.
Hä? Das geht so in die Richtung, ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Sehr gut.
Wenn es um die eigenen Kinder geht, wird man dann wieder alt.
Ist unentspannt, oder?
Ja.
Also,
ja, meinem Chef, da hat, der wurde dem Sohn auch so in der tiefen Grundschule auf
die
dem...
Tiefe Grundschule?
Naja, also schon so, ich weiß jetzt nicht mehr, aber es waren so schon so irgendwie erste, zweite Klasse sowas. Also,
ach so, mal erst so, ja. Jetzt.
Ja. Wurde auf der Wippe von zwei so Rüpeln die Zähne ausgeschlagen, aber so ganz bewusst, also so, die haben den irgendwie verarscht, so, und sind dann irgendwie von der Wippe runtergesprungen oder irgendwie sowas oder draufgesprungen, keine Ahnung. Und da ist ihm die Wippe halt in die Fresse und hat ihm mehrere Schneidezähne ausgeschlagen. Also es war schon so, oh, also das ist dann schon ein Maß, das ist nicht so schön, gell? Ich weiß nicht, wie sie es geregelt haben, aber ich glaube nicht über Nahtoderfahrung. Ja, aber sowas kann natürlich auch passieren, gell? Das ist, man ist da nicht gefeit
davor.
Ja klar,
davor. Also, Unfälle sind das eine, ne? Und so
ja, das war aber kein Unfall.
Ja, ich meine, genau, so, wenn das ernsthaft aus Versehen passiert, trotzdem Konsequenzen hat, die, wenn das schon die bleibenden Zähne sind, dann für immer
schlimm,
sind.
Ja.
Dann ist das schlimm und das ist auch enorm traurig und das nimmt einen mit und so weiter, aber das, ja, aber wenn eine Absicht dahinter steckt und genau, dann
das ist schon hart.
Ja, ich weiß da nicht, wie ich reagieren würde.
Nee, ich auch nicht. Der Gott des Gemetzels, gell? Passender Film dazu.
Am Ende sind wir hier noch ein Filmpodcast, so weit kommt's noch.
Das wäre skandalös. Damit es dazu nicht kommt, apropos Gott des Gemetzels, der Christoph war in Hamburg. Wie war's denn?
Ja, ich habe es letzte Woche vergessen zu erzählen.
Du hast gesagt, dass du in Hamburg warst, aber dann nichts erzählt.
Ja, ja. Genau.
Ich stand im Pool, hab den sauber gemacht und dachte mir, ja, Christoph, jetzt aber bitte.
Ich habe nicht unheimlich viel zu erzählen. Das meiste ist das, was alle Touristen erzählen können. Wir haben halt versucht.
Es regnet?
Möglichst. Ja, natürlich regnet es in Hamburg, aber nee, ganz so schlimm war es. War völlig, völlig okay. Also zum Beispiel, als wir im Hagenbeck waren, also im Zoo, neben dem wir gewohnt haben, da hat es, glaube ich, dreimal geregnet in den 6 Stunden, in denen wir drin waren. Und da war halt immer, haben wir so abgepasst, dass wir da halt immer in irgendeinem Haus waren, Elefantenhaus oder Orang-Utan oder Robben oder irgendwie sowas. Aber ja, das ist alles, ja.
Ich habe gesehen, wir haben Seekühe.
Nee, das waren keine Seekühe, das waren Walrosse.
Ah.
Und mir war nicht klar, wie groß diese Viecher sind. Das ist wirklich krass. Also irgendwie 2 Tonnen, 4 Meter lang. Also es war wirklich völlig, das hätte ich nicht gedacht, dass die Dinger so groß sind. Das erste, also ich habe den Bullen liegen sehen im Außenbereich, der lag da wie ein 4 Meter großer Kuhfladen. Man konnte gar nicht sehen, wo vorne und hinten ist. Es ist völlig absurd. Ein riesiger Fleischberg. Und unter Wasser auch riesig, aber ganz elegant und, also es sind schon wirklich absurde Tiere, muss man wirklich sagen. Will man nicht in freier Wildbahn begegnen. Wir haben halt darauf geachtet, dass wir so jeden Tag nur möglichst so eine größere Sache haben, die wir uns angucken. Also wie zum Beispiel eben Zoo oder Miniatur Wunderland oder irgendwie so ein Schiff besichtigen oder eine Hafenrundfahrt. Und daneben halt nur so, also ja, vielleicht mal auf den Spielplatz oder noch schön essen gehen oder so. Das war alles wunderbar. Miniatur Wunderland ist natürlich, ja. Stefan, wir waren ja schon mal da.
Schwer neidisch. Ja, aber das hat
Jahren oder
so viel passiert.
Es ist wirklich viel passiert. Also es ist vor allem, merkt man halt, dass die richtig dazugelernt haben. Also diese Dinge, die in den letzten Jahren entstanden sind, die haben halt nochmal so viel mehr Hand und Fuß. Das ist die alten Sachen, die sind ja auch sehr vollgestopft, man kann unheimlich viel entdecken und ja, es ist alles sehr toll, aber diese neuen Sachen, also so Südamerika oder Monaco
mit dem Formel 1
Genau, oder auch so in Italien ist halt so, dass du, dass das auch, wenn du zwei Schritte zurückgehst, so ein Gesamtbild ergibt, so ein richtig geiles. Und wenn du dann halt näher hingehst, siehst du immer kleinere Geschichten, die erzählt werden. Aber es ist
wann
auch,
warst,
ja.
Wann warst du da, Stefan? Oder wann wart ihr zusammen da?
9 oder 10.
Echt so lang ist
das. Ah, okay.
Naja, das war bevor, das war an den 2 Tagen, wo wir beide zum ersten Mal hier im Le Lion waren.
Mhm.
Und ich meine, ich habe da gearbeitet 10.
Ja, da
war November, nee, September 10.
Okay, ja, aber bei mir ist noch länger her, weil...
Kurz nach dem Ironman, das heißt, Christoph, das war November, Ende November 9 muss das gewesen sein. Und das Lustige, das darf man jetzt nicht erzählen, wir waren ja zuerst auf dem Weihnachtsmarkt und haben uns Mut angetrunken, damit wir uns in die Bar getraut haben.
Ist ja auch direkt daneben.
Dumm. Ja, trotzdem blöd.
Ja, stimmt.
Ja. Nee, aber
mir muss
auch das
noch länger her sein, weil ich war da noch mit meiner Ex-Freundin.
Ach also je. Das
muss 2000 noch.
Das Lustige ist, das
oder
Lustige ist
gewesen sein.
Wo, apropos Ex-Freundin, in der Folge 17 über Bourbon und also immer amerikanischen Whisky vom Cocktail-Podcast,
ja,
sprichst, erzählst du auch, dass deine Ex-Freundin irgendwo irgendeinen Drink hatte. Und dann habe ich mir überlegt, hä? Nee, warte, wieso weißt du denn? Nee. Ach nee, das ist deine jetzige Frau. Das war, als ihr nicht zusammen wart.
Ach so, ja, das. Ja, genau, weil,
wir haben die Ex-Freundin und Cocktail, das ist halt, das war ja doch weit auseinander, oder?
Die hat vor allem keinen Alkohol getrunken.
Ja, ja, das.
Echt? Oh Gott.
Das wusste ich gar nicht, aber ja, also deswegen.
Bob hat seine Ex-Freundin geheiratet. Mal machen.
So gesehen, ja.
ja, aber wenn du da noch vor uns warst, dann war ja wahrscheinlich noch, also Knuffing gab es
da wahrscheinlich. Amerika war damals noch im Bau. Oder gerade fertig oder so. Es war, das war noch ganz früh, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, wann die aufgemacht haben, aber.
Ich glaube 4 oder so.
Ja, also ich würde vermuten, dass ich irgendwie.
Wenn die jetzt erst
20
Jahre
oder 6.
Die haben schon 25 Jahre.
Haben die schon 25?
Ja.
Ja, kann auch sein.
Ja, aber krass, oder? Also. Und eigentlich kann man jedes Jahr oder alle 2 Jahre hinfahren und entdeckt immer riesige neue Landschaften.
Wir haben halt so eine hinter den Kulissen Tour gemacht und
das ist allerbeste
die Entscheidung. Das, also da steht man halt bei allem, was der sagt, die ganze Zeit mit offenem Mund da und denkt sich, das ist einfach krass. Das ist einfach, ja, also diese schiere Masse, die einem da erklärt wird, wie viel Kabel da verlegt ist, wie viel Schiene, wie viel, also dieses Computer-Controlling, das ist für mich völlig unbegreiflich, was da passiert. Also das ist wirklich völlig abgefahren.
Ja, und das ist ja quasi ein Typ, na gut, das mittlerweile wird es ein Team sein, aber die ersten Jahre hat er das ja alles alleine zusammengehackt.
Ja, nee, mittlerweile ist das ein ganzes
Team,
ja.
Wie ist das denn, also 2 Fragen. Erstens Kinder, Alter und das war keine Frage, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das andere wäre, wie ist das vom Umfang her? Also kann man das noch in einem Besuch greifen?
Ja,
oder
ja.
Hat man das Gefühl, oh mein Gott, ich muss hier alleine, um irgendwie auch nur mit einem halben Auge auf alles drauf geguckt zu haben, schon 3-mal herkommen? Weil ich meine, die bauen ja immer weiter. Irgendwann wird es ja an den Punkt kommen, wo du das an einem Besuch nicht mehr greifen kannst, oder?
Nee, wir waren 5 Stunden drin und hatten einen guten Eindruck davon. Und da guckst du dir natürlich nicht jede Kleinigkeit an, aber du guckst, also da guckst du schon. Also hast du schon wirklich richtig viel gesehen und den Großteil gesehen, würde ich mal sagen. Also gibt durchaus Stellen, ich glaube, bei Amerika habe ich mir nicht alles so genau angeguckt. Und bei anderem, bei Italien und bei Südamerika habe ich dann dafür eben, bin ich ein bisschen genauer reingegangen und hat sich dann meine Frau zum Teil mal auch an den Rand gesetzt. Und aber das ist, also das geht schon in 5 Stunden und auch mit kleinen Kindern geht das. Also
es gibt halt so viel zu sehen, gell?
Und zu drücken. Es gibt ja überall Knöpfe, wo man drauf drücken kann und dann passiert irgendwas.
Ich meine, als wir vor 15 Jahren da waren, hatten wir auch geplant, so 1,5 Stunden da zu sein. Und dann haben wir diese Führung gebucht und die ging irgendwie erst in 3 Stunden los oder so.
Mhm.
Und dann haben wir halt diese 3 Stunden gerade so, weiß ich nicht, alles mal gesehen. Dann sind wir die Führung und dann sind wir nochmal, ich glaube, wir waren auch 5 oder 6 Stunden da.
Ja.
Und hatten beide das Gefühl so, naja, also ein Stündchen oder 2 hätten wir hier schon noch sein können. Und da war der Flughafen im Bau, glaube ich.
Ja,
oh nee, ich war noch mal da mit meiner Frau, da war der Flughafen fertig.
Ja, Ja, und bei, weißt du, bei Flughafen, da haben die halt so eine Anzeigentafel, wo du gucken kannst, welche Maschinen als nächstes kommen.
Echt?
Von wo und so, ja, da siehst Krass. Du dann also, ja, okay, jetzt in einer Viertelstunde landet der Millennium Falcon.
Das ist so geil, das kommt ist von so Tatooine.
Und das, also es ist wirklich vollkommen abgefahren. Also es ist einfach irre. Und was ich so angenehm finde, ist, dass man merkt, dass das einfach Nerds geblieben sind und dass die einfach brennen dafür und dass es denen darum geht, dieses Projekt weiter auszubauen. Das merkt man zum Beispiel daran, dass es gibt ja ein Café oder so eine Cafeteria oder sowas, wo du irgendwas essen kannst. Auch übrigens sehr cool gemacht mit ehemaligen Zug, so Stühlen aus dem Zug und so. Also kommst dir vor, als würdest du im Zug sitzen.
Sehr
cool.
Gut, ja.
Und die bieten was an zum Essen, was Bio ist. Und du kannst aber auch dein Mitgebrachtes einfach essen. Da im Dings, ja. Also die nehmen dir das,
okay,
die wollen
krass.
Da dadurch jetzt einfach Kohle machen. Das ist einfach nicht komplett durchkommerzialisiert, sondern es ist einfach so, die bieten dir was an, was eine ordentliche, vertretbare Qualität hat.
Und auch zum fairen Preis. Also es ist nicht so ein
fairen Preis,
so ein
genau.
Abgerippe,
absolut.
Wo du denkst,
aber du kannst auch einfach deine Kekse mitbringen oder dein Sandwich oder sowas, ja. Das finde ich richtig cool. Und es ist einfach, ja, das strahlt einfach Haltung aus. Die wollen dich nicht abrippen, sondern die wollen dieses Projekt einfach weitertreiben.
Die machen doch auch einmal im Jahr irgendeinen Monat, wo du, wenn es dir eigentlich nicht erlauben kannst, dahin zu gehen, dass du hingehen kannst und sagst, Leute, ich kann nicht bezahlen. Und dann lassen die dich.
Tag. Aber ja,
Tag oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann lassen sie dich halt einfach so rein. Und wenn du halt doch ein Millionär bist und da betrügst, jo,
ja,
so be it.
Halt, ja.
Also. Ja. Das ist
und auch für kleine Kinder. Ja, genau, bist ein Arschloch. Für kleine Kinder auch durchaus sehr gut. Also es sind auch viele kleine Kinder drin. Ja, und da ist ja auch überall, die machen ja an die ganzen, da wo die Ausstellung ist, also die Tische im Endeffekt, wenn man so will, sind ja immer so kleine Reling und so ein Fußtritt davor, dass eben auch ein Kind hochsteigen kann und drauf gucken kann und so. Also das ist ganz klar auch für Kinder. Ist nicht nur für Erwachsene.
Wie ist das mit, also wie habt ihr es jetzt gemacht mit Tickets, Vorverkauf, Vorreservierung,
ja,
Warteschlange, erklär mal.
Wir haben versucht, ich glaube so etwa einen guten Monat vorher, vielleicht auch anderthalb Monate vorher, weil uns Leute in unserem Umfeld schon wuschig gemacht haben, gesagt, ihr müsst auch Karten kaufen, sonst kriegt ihr nicht, kommt ihr nicht rein. Dann haben wir versucht Karten zu kaufen und dann haben wir erstmal gemerkt, so ja, es gibt keine Karten, einfach nur Eintritt. Für Eintritt, die sind schon alle, keine Ahnung, vergeben oder sowas. Aber man konnte noch Karten bekommen, wenn man so eine Tour bucht, was wir eh vorhatten, was auch total sinnvoll ist. Und dann hat man noch Karten bekommen. Aber also auch da habe ich schon von Leuten gehört, dass die Schwierigkeiten hatten. Gut, wir waren halt außerhalb von den Ferien dort, an einem Werktag, glaube ich. Ja, an einem Montag waren wir drin. Das macht es halt auch einfacher. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ratsam, da vorher Karten zu kaufen. Anders.
Und hast du vor Ort, also steht man dann trotzdem noch in der Schlange oder kommt man dann zu seiner Uhrzeit und dann kann man direkt rein?
Ja, genau, gehen wir sofort rein.
Und aber gibt es noch eine Schlange? Also gibt es Tages? Nee, gar nicht mehr. Das ist also komplett
Vorverkauf. Ja, doch, beim Reingehen, das steht auf seinem Ticket, gibt so verschiedenfarbig leuchtende Tore, durch die man geht. Wir sind da durchs lilafarbene Tor gegangen. Es kann sein, dass in den anderen Toren, dass da noch Schlange war, aber ich glaube nicht. Ich meine, ich habe keine gesehen. Nee.
Weil ich weiß noch, dass ich damals in so einem ziemlich gut organisierten Warteschlangensystem stand. Mit so Schildern, ab hier noch 35 Minuten Wartezeit und so. Und
stimmt, da kann ich mich auch erinnern, Stefan, ja.
Dass das clever organisiert war, um die Leute bei Laune zu halten, aber dass man relativ lang gewartet hat. Deshalb jetzt die Frage, wie das.
Nee, es war jetzt gar nicht. Läuft. Also vielleicht ist das, ja, kann sein, dass das noch so ist, aber also, nee. Ich habe das Gefühl, es ist da mittlerweile so, dass man da vorher Karten bucht. Ist auf jeden Fall sinnvoll.
Okay, cool. Ja, es ist an sich auch besser. Cool. Ich meine, wenn du da mit kleinen Kindern anrückst und schon 50 Minuten in einer Warteschlange zubringst, dann sind die ja schon durch, bevor du drin bist.
Ja, aber ich habe noch was anderes von.
Ich muss noch kurze Frage dazu. Habt ihr jetzt im Keller weitergebaut?
Nee, noch nicht.
desillusioniert, aber da kommen wir sowieso nie an, brauchen wir gar nicht versuchen.
Sind natürlich, nee, wir sind schon angefixt, keine Frage. Aber momentan geht mir eher raus in den Garten. Baut ein Baumhaus. Nee, ich habe noch was anderes von Hamburg, was mich eigentlich noch fast mehr begeistert hat, also was mich eigentlich am meisten begeistert hat, nämlich unser Hotel. Und zwar hatten wir ein Hotel mit einem sehr coolen Konzept. Und zwar war das nur zum Teil ein Hotel und zum anderen Teil war das ein Seniorenstift, also so eine Seniorenresidenz, mit auch angegliedertem Pflegeheim nebenan, aber davon haben wir nichts mitbekommen. Also es war nur auch da. Aber wir haben im Endeffekt in einem Gebäude gelebt mit alten Leuten, die da dauerhaft leben. Und es war wirklich also unheimlich inklusiv und unheimlich gut, weil sich's halt irgendwie wie ein Hotel angefühlt hat. Aber man hat natürlich gesehen, dass da Leute sind, die da dauerhaft wohnen. Und wenn man den Gang entlang gegangen ist, so zu unserem Zimmer, das auch total behindertenkonform war, ja, also mit riesigen Türen und riesiges Bad und sowas, so Knöpfen, wo man draufdrücken kann, um Hilfe rufen kann und so, auch unten im Pool und sowas. Und direkt neben uns stand halt an der Tür nicht nur eine Nummer, sondern halt auch ein Name von Frau so und so, die da halt wohnt. Und beim Frühstück war das dann halt auch so. Sehr gutes Frühstücksbuffet, also wirklich hotelmäßig. Aber da sitzen dann eben am Nachbartisch, sitzt dann halt irgendeine ältere Dame, wo dann der Ober schon weiß, was sie haben will und ihr das dann zum Teil auch bringt. Und also es ist nicht so altenheimmäßig. Also es ist jetzt nicht so, wie man das kennt, wenn man ins Altenheim geht und wo die Leute ja so ein bisschen verwahrt sind häufig, gell? Wo das so ein bisschen creepy und unangenehm ist, sondern es war halt Hotelatmosphäre. Du bist morgens in so einem Hotel und diese Leute leben halt in einem Seniorenstift, das wie ein Hotel wirkt, weil es halt auch ein Hotel ist. Was ich sehr, sehr cool finde.
Das ist ja cool. Also, wie heißt denn das, falls jemand da jetzt hinfahren?
Ich glaube, es hieß New Living irgendwas. Und ist direkt neben Hagenbecks.
Okay.
Und so vom Preis so völlig normal, wie Hotel halt ist. Also nicht super billig, aber jetzt auch nicht super teuer. Ich glaube, Nacht 200 Euro oder so.
New Living Home.
An sich ein geiles Konzept.
Heute Nacht, ja.
Ja,
ich habe gerade mal so an die Altenheime gedacht, in denen meine beiden Omas waren. In dem einen gab's so einen Nachbarn meiner Oma, der hatte mal rumgebrüllt die ganze Zeit.
Ja, aber das ist ja
nicht so cool.
Ja, das ist dann ja schon richtig Altenheim/Pflegeheim, gell?
Also, ja, klar.
Das ist,
ja,
die war weit das über ist dann, 90. Genau, das ist dann nebenan. Okay, und damit also hatten wir keinen Kontakt. Okay. Nee, das war, da riecht ich man meine, ja wahrscheinlich auch anders, gell? Da haben die Leute ja dann Windeln und sowas. Also, es ist ja, es fühlte sich schon wie Hotel an und die Alten waren halt deutlich sehr alt und lebten halt dauerhaft da. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich betreutes Wohnen war. Das war, glaube ich, eher so, ich glaube, das nennt sich Altenresidenz oder sowas, gell? So, wo eben die Leute sich da einmieten und schon mal in der Nähe dessen sind, wo, also mein Großvater war auch in sowas, in der Nähe dessen sind, wo sie dann später auch eben richtig in die Pflege gehen können, aber wo sie noch keine Pflege erfahren, sondern wo sie eben einfach ein Wohnheim, ne?
Ja. Das war meine einzige Altenheimerfahrung mit diesen beiden Heimen. Ja, meine Großtante war auch noch in einem richtigen Pflegeheim. Daran musste ich gerade denken und dachte so, dass.
Solche sind da nicht.
Ja, was heißt solche? Ich meine, das ist, man tut das immer so ab, aber ja.
Mit solches, klar, es war despektierlich zu sagen, solche zu sagen, aber ich meine, es sind keine mit einer deutlichen Demenz. Also vielleicht sind da manche, die so mit der angehenden Demenz sicher. Aber
wartet mal, bis wir Folge 2400 aufnehmen vom Sneakpot, ja, genau. Alle zu dritt in diesem Alpenstift sitzen und schreien.
Stimmt die Zahl? Oder?
Nee, war jetzt einfach geraten.
Du warst so lange ruhig, dass du jetzt mit dem Taschenrechner mal schnell gerechnet
hast. Nee, hab ich nicht.
Nee, also ich hoffe, dass wir in der Folge 2000 irgendwas noch nicht in sowas sitzen. Aber,
Nee, stimmt.
Nee.
Und wenn dann aber alle zusammen. Ein großes WG-Zimmer.
Nee, wir sind ja hier regelmäßig im Altenheim hier unten in Sulzbach, weil unsere Freundin es leitet. Und, da waren wir, neulich auch an Fasching und haben da, sollten Alte im, im Rollstuhl im Faschingszug schieben. Also da war praktisch ein Faschingswagen war vom Altenheim und der wurde dann eben gefolgt von allen möglichen Alten im Rollstuhl, die natürlich jeder einzeln geschoben werden musste. Und da war eben einer so ein Alter, der deutlich ja, da war schon nicht mehr so wahnsinnig viel los im Kopf, aber der hat war in so einer Dauerschleife und hat immer in so einer ganz tiefen Stimme gesagt: Cordula Grün, ich hab dich tanzen gesehen. Und das hat er die ganze Zeit
das war
total creepy. Und man hat mir gesagt, dass es irgendwie so ein Lied ist. Ich kannte das aber ja nicht, irgend so ein Schlager. Und später kam dann tatsächlich, weil es halt so ein Schlager ist, wurde tatsächlich irgendwann auch Cordula Grün gespielt, sodass wir das dann endlich mal kennengelernt haben. Und als es dann lief, war der so perplex, dass er dann nicht mitsingen konnte oder nichts. Aber war der so ganz still. So, was ist Gott.
Ah, wie traurig.
Ja. Wie ist das Hotel angebunden? Kann man da irgendwie mit der U-Bahn hinfahren? Ach ja, Hagenbeck hat ja bestimmt eine U-Bahn-Station.
Perfekt angebunden. Ist direkt an der U-Bahn-Station Hagenbeck. Und von da bist du in 25 Minuten in der Stadt. Also es ist optimal angebunden.
Perfekt.
Ja. Nee, wirklich ein cooles Konzept. Also es ist mutig und gut und sehr inklusiv. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das klingt doch fein.
Klingt echt gut. Ich habe es mir direkt mal notiert, falls wir dann doch nochmal Hamburg
und
anstreben.
Wir hatten es deswegen gewählt, weil wir ein Schwimmbad eben wollten, weil die Kleine ein bisschen Schwimmpraxis kriegen soll. Ja. Und da ist eben dann auch so, ich meine, klar, die alten Leute gehen nicht so häufig schwimmen. Da ist halt wenig los unten. Gell? Also da waren halt, ich glaube, einmal haben wir Leute getroffen. Wir waren jeden Abend unten und sind halt geschwommen. Und da muss ich halt den Kindern dann erstmal klar machen, dass sie nicht an diesen am Einstieg an diesem Faden mit dem roten Ding ziehen sollen, was von der Decke hängt, ja, weil dann gleich jemand gerannt kommt.
Komm mal den Rettungswagen an, ja.
Genau. Nee, war echt cool. Spaß gemacht.
Okay, cool. Nicht schlecht. Ist notiert.
Jo.
Sehr schön.
Ich hoffe jetzt nur, dass es nicht von Scientology betrieben wird oder so. Ich habe das nicht recherchiert. Oder von entsprechenden. Nee, glaube ich aber nicht. Also man ist jedenfalls, wurde nicht mit irgendwas in dieser Art behelligt. Ich glaube nicht, dass es von irgendeiner Sekte betrieben wird.
Das ist ja gut. So.
So, was haben wir noch für ein Thema?
Ich habe noch ein Thema. Ich bin jetzt umgezogen und habe auch, während ihr hier mit Gästen gepodcastet habt, ein bisschen umgebaut hier. Also, was ist umgebaut?
Ein bisschen ist gut.
Ja, im Endeffekt war es ja gar nicht so viel. Irgendwie, wenn neu, bisschen Boden neu, Decke bisschen neu. Aber ist nicht, dass wir jetzt Wände rausgerissen hätten oder, keine Ahnung, einen neuen Garten angelegt hätten oder sowas. Aber trotzdem hatte ich nicht Zeit, auch nur einen Film zu schauen. Auch wenn ich nicht jeden Abend im neuen Haus war oder so. Aber ich glaube, ich habe irgendwie ein paar Serienfolgen geguckt von einer Serie, die ich leider wieder vergessen habe, sonst hätte ich da heute auch noch drüber geredet. Aber ich war auch oft bis, weiß ich nicht, 11, 12 Uhr abends oben, also oben im Sinne von da, wo ich jetzt gerade von aus podcaste und habe dann die eine oder andere Sachen gemacht. Als erstes haben wir natürlich viel randaliert. Da warst du ja auch einen Tag oder zwei Tage mit dabei, Christoph, wo wir die Decke runtergeholt haben.
Großen Spaß gemacht.
Da war so eine geile 70er, also nicht so geile 70er Jahre Nudel- und Federholzdecke, die wir mit einem langen Brecheisen, so 2 Meter Brecheisen einfach runtergebolzt
haben. Von der Wand gerissen, auf der Decke gerissen haben.
Ja, und ich bin ja dann noch hin und hab dann noch die komplette Unterkonstruktion mit so einem kleineren Brecheisen runtergeholt. Und ich hatte irgendwie 3 Tage so Nackenschmerzen, dass beim Schlucken mir jemals der Nacken wehgetan hab. Google das nicht. Google das, das Symptom nicht. Das ist schon richtig scheiße.
Wie? Beim Schlucken?
Genau, beim Schlucken hat mir der Nacken, also hat so richtig wehgetan, dass du gar nicht schlucken möchtest. Und das war das Wochenende, wo ich beim Rhein-Gourmet-Festival war. Das war
und
richtig doof.
Und das ist ein Symptom für irgendeine schlimme Krankheit eigentlich, oder?
Ja, irgendwas Krebsartiges kommt dann raus.
Außer man hat
Krebs. Wenn du was googelst, kommt immer Krebs raus.
Ja, aber
lass
dir
das
war so
Honda von einem Honda gesagt sein.
Ja, immer Krebs. Es war sehr irgendwie dramatisch, ja. jedenfalls war es nach zwei Tagen wieder weg und es war halt schon.
Du hast den Krebs besiegt. Hey. Ja.
Dieses dauernd nach oben gucken und dann da runterhacken und so, das war schon, ja, anstrengend. Aber gut, ja genau, Decke haben wir aber nicht selber gemacht. Da hat dann eine Firma, die wir beauftragt haben, haben da neue Gipsplatten draufgeschraubt und auch eine Raufasertapete drauf gemacht. Wir haben nämlich im Keller in meinem Homeoffice, wo ich versehentlich beim Wandtapete ablösen mal irgendwie oben nicht eingeschnitten hatte und dann mal einen kompletten Streifen von der Deckentapete mit runtergeholt habe, haben wir zu zweit, meine Frau und ich, versucht, Tapete zu machen, und wir haben uns so gestritten, dass wir nach zwei Bahnen einfach alles abgerissen haben und aufgehört haben und die Decke gestrichen haben. Decke tapezieren können wir nicht.
Ist auch, glaube ich, die Horroraufgabe schlechthin.
Das macht echt auch gar keinen Spaß, ja. Nee, und dann habe ich mit einem Bekannten hier angefangen, also im Keller, in meinem Homeoffice, die Wände zu tapezieren. Die sind farbig, genau, also Kinderzimmer und mein Homeoffice sind farbig, der Rest ist weiß. Und haben wir erst da mal quasi geübt im Keller. Ja, also wenn mein Homeoffice nicht so hübsch wird, halte ich aus. Aber wenn das Wohnzimmer nicht so hübsch ist, das ist schon eher doof. Genau, und dann haben wir im Kinderzimmer weitergemacht mit dem Bekannten, dann habe ich später mit meiner Frau weitergemacht, aber da waren wir auch, also irgendwie tapezieren zusammen könnte man nicht so gut. Ich habe den Rest, also sprich das komplette Wohnzimmer, Esszimmer, Flur und so weiter, habe ich dann alleine tapeziert mit so einem Malervlies. Also sie hat gespachtelt und abgeschliffen und ich habe dann Malervlies drauf tapeziert. Und das Geile ist, diesen Malervlies, den gibt's halt in 1 Meter breiten Bahnen. Also da machst du halt einen Flur von 3 Meter, hängst 3 Tapeten an, bist du fertig. Das ist schon geil, wie schnell das geht, wenn du so richtig breite, also eine normale Tapete hat, glaube ich, 55 Zentimeter und das Ding hat halt 1 Meter. Pinselst du einmal die Wand ein, hängst es dran, schiebst es ran, schmierst es glatt, also glatt ziehen, dass es schön ist und dann geht's weiter. Und dann haben wir das alles noch gestrichen und ja, sieht ganz schön aus. Aber man hat, wenn man das selber gemacht hat, man hat total Angst, dass irgendjemand das anfasst und die Wand dreckig machen könnte. Und mit kleinen Kindern passiert das ganz schnell. Ja. Wir haben schon überlegt, ob wir irgendwie eine umgekippte Flasche Ketchup, die einfach zu viel Druck hat, mal im Wohnzimmer öffnen, um einfach dieses Problem los zu sein. Dann ist halt alles eingesaut. stößt nicht auf Gegenliebe, kann ich dir sagen.
Meine Frau hat neulich in der Küche ein Glas Pistazienmus.
Oh, auch schön.
Geschüttelt, weil es ließ sich nicht rühren oder irgend sowas. Und das war nicht ganz zugeschraubt. Und es war wohl auch eine spezielle Erfahrung. Ich habe das Desaster nicht in seinem vollen Ausmaß gesehen. Ich habe es nur erzählt bekommen. Aber ich habe noch so Reste auf dem
hier oben, da wo du nicht hingucken kannst, Schatz, da ist noch grün.
Ja, so ungefähr. Und sie sagte irgendwie so, es sei, als wäre ein Tier mit Durchfall. Es muss wohl wirklich eskalationsmäßig ekelhaft ausgesehen haben. Und dazu kommt noch Pistazienmus, ist scheißteuer.
Das ist so natürlich doppelt
die zweite blöd. Ebene da drauf. Es sieht ekelhaft aus. Es ist wahnsinnig schlecht wegzuputzen, weil es wahnsinnig fettig ist. Und du weißt auch, was du da an Geld vernichtet hast, wenn du es gekauft hast.
Das ist natürlich fies. Ja, uns ist das mal
passiert. Doch Pistazienmus statt Ketchup für euch.
Ja, ist ja noch teurer. Uns ist das mal passiert, da waren wir, habe ich mit meiner Frau ein Cocktail-Event gemacht und wir waren auch in so einem echt schönen Haus mit einer tollen weißen Küche und wir haben als, weiß nicht, vierter Drink oder so ein Cassis Sauer gemacht. So Cassis-Likör, Zitrone, Orangensaft, gut geshaked und irgendwie sehr shaker aufgegangen und das ganze Zeug ist durch den Raum geflogen. Wir haben uns erstmal umgezogen beide, weil wir irgendwie weiße Hemden angehabt und eine Weste. Ich habe dann einfach mein weißes Hemd einfach hochgekrempelt und meine Frau hat dann nur noch in Weste weitergearbeitet, weil das war komplett hingesaut. Das war echt
ja
auch fies, ja.
Manchmal muss man mal übertreiben.
Ja, das war nicht so gut. Ja, jedenfalls, genau. Wände haben wir gemacht, dann habe ich neue Böden, zumindest in den Zimmern, in denen vorher Teppich war, haben wir erst Teppich rausgerissen, dann haben wir, darunter war PVC, da haben wir das rausgerissen und der PVC war flächig verklebt, was auch echt eine tolle Idee ist. Und dann gehst du halt mit dem Spachtel nochmal zentimeterweise durchs Zimmer. So ein Spachtel ist ja dann auch schon 8 Zentimeter breit oder so. Und wenn du dann, weiß ich nicht, 16 Quadratmeter Zimmer und das ist nur eins von diesem Kleberesten befreien musst, oh, das macht keinen Spaß. Krabbelst du dann über den Boden und hier und da und hast, also ich hatte so einen derben Muskelkater in den Wochen, wo wir da umgebaut und gemacht haben. Das war echt nicht schön. Und dann eben Neuböden reingemacht, so ein Klick-Vinyl nennt sich das. Also sowas. Sieht aus wie ein Holzboden, ist aber nur eine ganz dünne Holzschicht auf einem Trägermaterial. Eben mit so einer Unterkonstruktion, dass das das ein bisschen gedämpft ist und das nicht fußkalt wird und so. Und das lässt sich halt ganz gut verlegen, weil das baust du halt die eine Reihe, schneidest ab und klickst es dann einfach in die nächste Reihe rein und dann, das geht echt ganz gut. Ja. Da, wenn ich in Zimmern stehe und mir den Boden angucke, kann ich immer noch im Kopf hören, welchen Podcast ich da gerade zugehört habe, um das zusammenzuklicken. Ja, also, da haben wir noch Fußleisten gemacht und so, das ist ja dann ist noch so viel Kleinscheiß, weißt du, dann musst du hier noch was, oh, da haben wir eine neue Küche gerichtet, über die haben wir ja schon das ein oder andere Mal hier gesprochen, mit unserer Gneis-Arbeitsplatte, die ist auch richtig, richtig gut, auch wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ihr habt so eine coole Granit-Arbeitsplatte. Wir möchten das Gneis nennen. Gneis, ja, weil es halt Gneis ist.
Sehr gut.
Hat nicht jeder für Verständnis. Ja, die Einschlüsse oder Ausschlüsse oder weiß ich nicht was, wie man das da nennt, diese weißen Elemente da.
Flasern,
das ist ja ein tolles Wort.
Geil, oder?
Ja.
Das ist Flaserkneis nämlich.
Die sind richtig schön, also ganz große schwarze Flächen und dann aber in der Mitte auch große Flasern. In weiß, silbrig, durchsichtig, glänzend, ja.
Ja, Quarz also, und Feldspat, sehr gut.
Gefällt mir wirklich gut. Irgendwie 2, 3 Fehler waren in der Küche, aber ja, irgendein Zuschnitt hat nicht gepasst, aber die kommen jetzt irgendwann in den nächsten Wochen nochmal und wir können sie halt nutzen und ja. Und so ein ganz neuer Induktionsherd, das macht schon Spaß. Oder ein Backofen, den du mit in deine Heimautomatisierung einblenden kannst, der dir irgendwie übers Handy Bescheid gibt, wenn er mit dem Vorheizen fertig ist und sagt so, jetzt bin ich auf 200 Grad und jetzt geht's hier rund und dann sagt er, jetzt sind die 20 Minuten abgelaufen, willst du es noch verlängern? Und guckst du kurz rein, oh ja, noch 5 und drückst auf dem Handy, sagst hier noch 5 Minuten und da macht er einfach weiter. Das ist echt cool. Auch die Spülmaschine zeigt auf dem Boden an, wie lange sie noch läuft und macht sich dann selber auf. Ja, so ein paar neue Spielereien in der Küche, das ist schon schön. Aber du hast halt im neuen Haus neue Geräusche. Also wie oft ich schon mich auf der Couch erschreckt habe, dass irgendjemand bei uns durch die Küche läuft, wo einfach nur die Geschirrspülmaschine aufgegangen ist. Ja, und auch die Holzbalken irgendwie, die dehnen sich aus und ziehen sich abends zusammen und knacken. Ja, aber das gehört wohl einfach dazu, wenn man im neuen Haus ist. Ja. Und dann dieser Umzug. Wir haben eine Umzugsfirma beauftragt und die hat es halt geschafft, unser komplettes Haus, also wir haben Kisten alle gepackt, unseren ganzen Scheiß hier hochzufahren, inklusive Trampolin, das haben sie noch bei meinem Vater abgegeben, und alles reinzutragen an die richtigen Stellen, Tisch wieder aufbauen, Regale und so weiter in 5,5 Stunden. Das war echt extrem
erstaunlich, ja.
Das ist wirklich krass. Also hier, haben natürlich wieder ihren großen LKW direkt vor das Fenster gefahren im alten Haus da in Marxheim und haben einfach durchs Fenster die Sachen rausgetragen. Und dann geht halt auch einer hin und trägt mal so ein, also so billige Regale einer tragen, okay, aber auch so Couch-Elemente, nö, trage ich alleine, brauchst du nicht, nimm das nächste. Alter! Das ist krass. Also kein Job, den ich machen will, aber es ist halt wirklich beeindruckend, wenn die Profis da so richtig hinlangen und da mal Vollgas geben. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie so sich extrem beeilt haben. Ich habe zu ihm gesagt, boah, ihr seid ganz schön schnell. Naja, wir wollen heute früh Feierabend machen, das ist ja Freitag. Aber dass die so schnell da durch waren, das war echt cool. Ja.
Ja, krass.
Das war echt.
Ja, diese Möbelpacker sind irgendwie aus einem komplett anderen Holz geschnitzt als normale Menschen. Das ist mir auch.
Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an den lustigen Umzug, den wir aus Marxheim nach wart ihr doch beide dabei, oder? Nach Wiesbaden gemacht haben, wo wir irgendwie mit 10 Leuten, glaube ich, 4 Stunden oder 8 Stunden wahrscheinlich da rumgeeiert sind. Und naja, wahrscheinlich nicht die Hälfte vom Zeug hatten, die wir jetzt hatten.
Ja, und danach ist halt nicht alles da, wo es hin soll, sondern steht halt auch was in falschen Zimmern.
Ja, gut, das war jetzt auch das eine oder andere, aber die kommen dann reingesaust, das, wohin, ja, das Zimmer, das Zimmer, das Zimmer, und du stehst die ganze Zeit nur da und sagst an, in welche Richtung und wo das hingeht. Und ja, genau, und dann irgendwie eine Woche oder so, nachdem wir umgezogen waren, hat sich dann auch endlich das Thema Verkauf, was so ein bisschen, ich glaube, hier hatte ich es nicht groß erzählt, aber euch hatte ich es erzählt, das gestaltet sich, also Immobilienverkauf im Moment macht nicht so viel Freude, aber wir haben es dann halt am Schluss geschafft, zu einem für uns noch annehmbaren Preis das alte Haus zu verkaufen, und ja, jetzt bin ich gerade dabei, die Reste aus dem anderen Haus rauszukratzen. Leider habe ich den Gefrierschrank noch nicht rausgekratzt, weswegen ich heute Abend noch keinen Drink mehr machen konnte.
Eieiei.
Ja, ja. Aber er ist abgetaut, ich muss ihn eigentlich nur noch hier rüberbringen. Ja. Nee, so habe ich meine letzten 2,5 oder 3 Monate, die ich nicht hier in diesem Podcast anwesend war, verbracht. Und
das heißt aber, es ist jetzt so weit abgeschlossen, dass du in nächster Zeit jetzt wieder hier sein wirst.
Genau, also der Plan ist, dass ich jetzt eigentlich ganz normal wieder jede Woche mit dabei bin. Also ja, wir fahren im Sommer vielleicht auch in Urlaub und so, aber eigentlich ist jetzt so fertig. Also ja, dass ich normal dabei sein sollte. Kann natürlich sein, dass die Neuen jetzt das Haus kriegen, schneller geht als die Notarin das angedroht hat, dann kann sein, dass ich da nochmal irgendwelche Extraschichten einlegen muss, aber dann fällt es vielleicht noch einmal aus, aber eigentlich bin ich da und ja.
Sehr schön.
Genau. Ja.
Ja, cool.
Aber es war echt anstrengend.
Ich bin gespannt auf das Haus. Wir werden es ja.
Anstrengende Zeit.
Wochenende sehen.
Am Wochenende seid ihr hier, genau.
Freue ich mich schon.
Ja. Ich freue mich auch auf euch. Wir haben es auch lange alle nicht mehr gesehen.
Ist wie einmal abgebrannt oder so, hat meine Oma immer gesagt.
Auf was bezogen?
Naja, auf das so, dass Dinge wegkommen, durcheinander kaputt gehen.
Ja, das
Sachen, die man einpackt, nicht mehr so aus der Kiste rauskommen, wie man sie eingepackt hatte. Porzellan etc. pp.
Ja, ich muss jetzt demnächst mal eine Session machen, wo ich all meine Cocktailgläser angucke und mir überlege, welche ich behalten will und welche alle wegfliegen. Und ich habe das Gefühl, irgendwie 80% der Gläser, die ich so habe,
warum?
Nutze ich nicht mehr. Also ich habe sie in dem letzten Haus nicht ausgepackt.
Oh, das ist natürlich heftig.
Ja, und da hatte ich eine große Bar. Ich weiß noch gar nicht, wo jetzt hier eine Bar hinkommt. Aber vielleicht können wir da am Wochenende mal drüber philosophieren.
Ja.
Aktueller Plan ist vielleicht sogar eine mobile Bar zu bauen, die dann im Wohnzimmer steht und irgendwie mit eingeschränkten Flaschen bestückt ist oder sowas.
Und dann in den Garten gefahren werden kann für
zum Beispiel
feiern.
Ja, sowas.
Für Daydrinking.
Ja, wir haben ja jetzt auch einen Pool im Haus, 2x3 Meter x 1,30 tief, aber klein, aber wir müssen ihn noch streichen.
2x3 ist schon echt klein.
Ja. Aber also jetzt am Wochenende werdet ihr nicht reinhüpfen, also ihr könnt reinhüpfen, aber es ist halt einfach
leer.
Auf Beton ist halt schon scheiße.
Ja, aber haben wir nicht hier in der Sneak damals auch diesen Film gesehen, wo die das Skateboarden irgendwie in Pools erfinden, wo man dann
ja, aber es ist halt ein kubischer Pool.
Genau. Ja, da müssen wir halt ein bisschen mehr grinden, weniger fahren.
Das macht auch nicht so viel Spaß. Nee,
wolltest der du wird den jetzt Putz da noch runterholen? Also das machen wir dann mit den Skateboards.
Ja, ich habe jetzt irgendwie den mit dem Casher hier ordentlich runtergeholt und jetzt nochmal mit dem Spachtel die Reste. Also nicht allen alle Farbe, aber das, was so abplatzt, ist jetzt alles weg. Und die nächsten Tage wird es gestrichen. Mein Gattin ist ja bei uns immer fürs Streichen zuständig. Ja, wir konnten uns aus allen Rahlfarben eine aussuchen. Und am Schluss ist es doch beige geworden. Ich hätte ja unseren Pool lila gestrichen, aber gut.
Aber beige hätte ich jetzt auch nicht gedacht für einen Pool.
Aber wenn man da nicht blau, damit das Wasser
blau?
Schön blau ist?
Ja, genau.
Beige wird das Wasser auch blau.
Echt?
Ja, ist wie Sand. Und dann sieht's auch so. Angeblich. Hat meine Frau behauptet und deswegen gesagt, nee, wir nehmen beige. Okay, nehmen wir beige.
Hoffen wir mal, dass sie recht hat.
Wenn nicht, wird es im nächsten Jahr lila gestrichen. Weil wenn es schon nicht blau wird, können es auch lila werden.
True.
Meine Nachbarn haben ja einen Pool gebaut und die hatten, da ist ja so eine Isolierung irgendwie sowas drin.
Mhm.
Und die war pink.
Echt?
Und da dachte ich erst, dass die den Pool pink machen.
Geil.
Und war schon ganz neidisch, aber dann haben sie noch irgendwas, da kam irgendeine Folie oder sowas drüber und dann wurde es doch blau.
Mhm. Na dann, werden wir das begutachten am Wochenende und
Ja, und es ist halt so geil, dass man einfach so in den Garten gehen kann, man hat Platz im Garten. Wir hatten jetzt am Wochenende war irgendwie Familie da und wir saßen halt mit 11 Leuten ganz locker auf der Terrasse. Das hätten wir im alten Haus unter dem Carport auch machen können, aber den Tisch, den man dann unter den Carport hätte stellen, da hätten wir schon wieder kaum Platz gehabt, den irgendwo zu lagern und so. Und jetzt hat man einfach so die Möglichkeiten und das ist wirklich toll. Und du merkst halt auch für die Kinder, einen großen Garten zu haben, ist einfach ein Traum.
Ja, das stimmt.
Ja, auch wenn es mich nochmal Geld gekostet hat, wir haben nämlich einen Rasenroboter, so einen Mähroboter mitgekauft und der hat auch 3 Wochen ordentlich seinen Dienst verrichtet, sodass man sich richtig gut dran gewöhnen konnte und dann ist er kaputt gegangen.
War ja ein super Kauf.
Dann stehst du da, ja gut, war halt dabei. Also, oder sie haben ihn da gelassen, weil sie einfach einen Balkon haben und den nicht nutzen können.
Wussten, dass er kaputt ist.
Mal notdürftig zusammengeflickt.
Nee, also sie hätten ihn nicht mitnehmen können. Also sie hätten ihn noch wegschmeißen können als Alternative. Und dann habe ich irgendwie 4 Wochen lang mit dem Spindelmäher gemäht.
Oh Gott.
Aber da bist du dann halt auch eine halbe Stunde unterwegs und schweißgebadet am Schluss. Und Papa, jetzt mach doch mal, wir wollen jetzt Fußball spielen, mach doch mal hin. Ja, gleich, ist anstrengend. Ja, los. Du musst dir den Rasen zusammenfegen. Und
wir hatten das doch neulich nervig. Hier in der Sendung. Was war es? Mini-Schafe brauchst du?
Ja, ja. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so, ich hätte diese Schafe kaufen sollen. Na gut, so haben wir dann einen neuen Rasenroboter gekauft. Auch der spricht mit meinem Heimsystem, mit Home Assistant.
Ja, das setzen wir hier demnächst nochmal auf die Liste
Themen, ja. Wenn der Christoph mal außer Haus ist, dann machen wir mal eine Folge darüber.
Genau.
Ich habe mir, mein Rasenmäher hat ja auch die Mücke gemacht, die Fliege gemacht.
Ja.
Ich
habe ein Spindelmäher übrig.
Der Rasenmäher nicht, aber das Ladegerät vom Akku hat das Zeitliche gesegnet. Ich habe mir jetzt eine Sense gekauft, weil mittlerweile ist mein Gras so hoch, dass es nicht mehr mähbar ist.
So Christoph. Das ist so Christoph.
Aber keine Motorsense, gell? Also eine richtige
Sense. Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich, klar. Aber dann kannst du dir auch die Schafe kaufen, oder?
Eigentlich schon, ja.
Die vertragen sich nicht mit der Sense. Wenn man da einmal nicht hinguckt, dann...
Vielleicht kannst du dir welche züchten lassen.
Ich muss auch gucken, dass die Hühner nicht da sind. Das ist, dass ich nicht die Hühner wegsende.
Zack. Gibt heute Abend Hühnchen. Sorry.
Ich hab's schon mal so für 3 Minuten probiert, aber nicht so ernsthaft, sondern nur um so zu gucken, ob das geht. Und hab natürlich dann den Schwung halt noch gar nicht raus und hab dann wild in den Boden gehackt.
An der einen Stelle ist das Gras 10 cm hoch, an der anderen 10 mm hoch.
Und so der Art.
An der einen Stelle ist einfach nackter Erdboden.
Genau. Bis zum Stein unten drunter die Erde aufgehäuft.
Ja, ich habe es eigentlich hauptsächlich fürs Waldgrundstück gekauft, aber ich befürchte auch, dass es krass viel zu anstrengend ist. Vor allem, wenn man halt irgendwie über, irgendwie, wie groß ist das Waldgrundstück? Ich glaube, 2000 Quadratmeter ist.
Boah,
das wird unschön. Ich bin gespannt. Ich werde berichten.
Ja.
Nee, aber mein Garten ist komplett zugewildert, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also es ist, ich gehe mir so durch und gucke, dass so diese ganz fiesen invasiven Neophyten, dass die halt sich nicht breit machen und die steche ich halt aus. Aber sonst lasse ich es momentan wachsen und es ist wirklich sehr, sehr hoch. Also so brusthohes Gras.
Gut, dass wir nicht zum Zelten kommen.
Ja, es wird man einfach also platt machen.
Also draufstellen.
Ja. Nee, aber so durch den Garten marodieren und Fußball spielen oder sowas, Das ist nicht möglich momentan. Aber es ist schön.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Nee, bei uns ist gerade Fußball großes, große Begeisterung.
Ach so, ihr bereitet euch vor auf, was ist EM?
EM. Ja, nee, die haben einfach Bock, irgendwie einen Ball durch die Gegend zu kicken. Dann sollen sie machen.
Ja, sollen sie machen.
Ja. Also meistens ist es so, dass es dauernd Einwurf gibt, weil einer sich auf den Ball schmeißt und ihn dann in der Hand hat und dann wirft sie ihn wieder durch die Gegend, aber nein, Einwurf, beide Hände über Kopf nach vorne, nicht nach unten.
Ach Gott, Gott, bist du streng.
Ja, kannst ja nicht einfach irgendwie einen Ball dahin werfen.
Anarchie gibt's nicht beim Stefan im Garten.
Einwurf muss richtig ausgeführt werden.
Genau, wer einen Rasenroboter hat, der achtet auch darauf, dass der Einwurf akkurat ist.
Ja, genau. Ja, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich so einen Fußballplatz einzeichne. Nein, habe ich nicht.
Das wird die erste Vierjährige, die abseits erklären kann.
So viel wie die Kleine redet, kann die das mit drei gleich, du echt.
Ich wollte dir noch ein bisschen Zeit lassen, bis du das eingezeichnet hast und die ersten drei abseits aufgetreten sind.
Naja, wenn jetzt Europameisterschaft ist und wir die da irgendwas zusammen gucken.
Das ist auch schon ein bisschen schwer, wenn ihr da, also wenn zwei Kinder Fußball spielen mit einem Erwachsenen, wie man da jemals, also wenn das in zwei Mannschaften ist, wie das abseits geben soll, das wird schwierig.
Ja, und die rennen halt auf irgendein Tor zu, also wir haben ja nur ein Tor und schießt halt daneben oder rein und ja, abspielen ist nicht.
Was ist dahinter, hinter dem Tor? Also was kann man zerschießen, wenn man voll abzieht?
Irgendwelche Büsche.
Okay.
Die nicht blühen, aber die eh über kurz oder lang alle umgehackt werden. Heute habe ich noch mal ein ernstes Wort mit meiner Eibe geredet. Sie war unglücklich.
Ernstes Wort.
Die Säge hatte gute Argumente. Ich habe hier wieder einige Äste entfernt.
Sehr gut.
Ja, das ist einfach.
Ja, das ist alte Menschenpflanzen.
Ja, ja, ja. Ja, da kommt der Kompost hin und dann ja, wird es so langsam umgewandelt. Aber es sind halt auch viele schöne Sachen. Also es sind so manche Stellen, wo du merkst, so, oh, da hat sich jemand echt gut Gedanken gemacht, weil dann blühen da so zwei nebeneinander, die echt schick aussehen. Die blühen dann zur gleichen Zeit und so. Aber es ist halt kaum was zum Essen da. Und was total gemein ist, ist, der halbe Garten ist voll mit Maiglöckchen, die dann jetzt im Juni schöne rote Beeren schaffen, die genauso aussehen wie die Johannisbeeren, die irgendwie 3 Meter entfernt stehen.
Gut.
Ja. Wo ich schon dachte, so, wer hat denn da Johannisbeeren in die Maiglöckchen geschmissen und dann, oh, das sind die Maiglöckchen-Dinger und oh. Ja, dann bin ich heute hin und hab mal, weiß ich nicht, einen Eimer Maiglöckchen entfernt. Da so giftige Sachen, gerade unsere Kleine ist dann schon eher so, dass sie auch nicht drauf hört. Also die Große rafft es, aber die Kleine nicht so.
Krass, die sehen wirklich aus wie Johannisbeeren, das ist ja fies.
Das ist echt fies.
Ja. Muss direkt mal schauen, ob ich glaube, ich habe, doch, ich müsste auch Maiglöckchen haben. Also ich habe Schneeglöckchen, habe ich nicht viel.
Ja gut, aber die sind ja schon lange weg.
Ja, die sind lange weg. Muss ich mal gucken, ob ich Maiglöckchen im Garten
habe. Aber ich habe bestimmt heute 1,5 Quadratmeter Maiglöckchen ausgerissen.
Vor allem, ich habe halt auch Walderdbeeren. Und das sind ja, wenn die sind jetzt auch gerade reif. Also das wäre uncool, wenn die beide gleichzeitig reif sind.
Ich habe so eine Fake-Erdbeere.
Eine Fake-Erdbeere?
Ja, die heißt Scheinerdbeere. Indische Scheinerdbeere oder sowas.
Kann man nicht essen oder was?
Die kannst du essen, ist nicht giftig, schmeckt halt nach nichts, maximal ein bisschen bitter, aber ist halt auch invasiv. Also ist halt so eine Dekopflanze, die eigentlich aus Indonesien irgendwo da aus der Ecke kommt. Und wenn du die hier einsetzt, breitet sie sich halt aus. Jetzt bin ich halt,
das ist nicht gut.
Such auch jetzt die wieder, um sie dann wieder loszuwerden.
Die sieht ja echt genauso aus wie eine Erdbeere. Auch die,
das ist krass, ja.
Die Pflanze sieht ja aus wie eine Erdbeere.
Ja. Ich habe die heute mit Sieg so, ach guck mal, wo sind die Erdbeeren? Als ich Maiglöckchen ausgerissen habe. Ich teste das lieber mal und dann, ist eine Scheinerdbeere. Krass. Ja.
Ja, die Frucht von Namen sieht die Frucht ein bisschen anders aus.
Aber sehr ähnlich. Genau, aber es ist halt wirklich, ich wusste halt, dass da vermutlich keine Erdbeeren sind, weil ich die sonst schon entdeckt hatte, als weniger Pflanzen da waren. Nee, die werde ich dann auch mal da entfernen. Ja, das ist einiges, was da geändert wird so nach und nach, aber das ist ja auch, also hast ja Zeit. Und es wächst ja auch wie wild, gell? Also.
Das ist interessant. Da steht, die Früchte sind geschmacklos bis bitter.
Ja.
Ich habe mal aus Walderdbeeren hier aus dem Garten Marmelade gemacht und die war auch bitter.
Das
sind keine Walderdbeeren. Oder es war, oder nicht alles davon jedenfalls.
Können natürlich
okay,
sein.
Das muss ich morgen machen, weil die sind gerade reif. Wenn ich mir morgen angucke, vielleicht habe ich hier Scheinerdbeeren im Garten.
Und du das Kinder essen. Zeit, hast die schön
Kinder essen sie immer mit Freude. Aber vielleicht sind das Scheinerdbeeren. Keine Ahnung.
Schmeckt echt nach nix. Also ich habe auch eine angebissen.
Werde ich morgen direkt mal rausgehen und testen. Und natürlich auch bestimmen. Das ist ja spannend. Ja. Das wäre die Erklärung, ich mein, warum die ich mein, Marmelade nichts geworden
ist. Oder? Das ist doch schon mal gut.
Nee, ist ja. Heftig. Ja.
Ja, das ist halt, deswegen wird auch, hacke ich auch gerade die Eibe weg und habe auch die Maiglöckchen da so radikal weggemacht. Also so toxische Sachen brauche ich da nicht. Oder wo zumindest Verwechslungsgefahr besteht. Und ich möchte ja, dass in unserem Garten immer mehr Sachen wachsen, wo die Kinder wissen, dass sie die auch essen können. Und wenn sie dann irgendwo anders Beeren finden, die aber auf keinen Fall essen dürfen, das ist halt schon scheiße.
Ja, das stimmt.
Hier Kirschlorbeer, die sind nicht giftig, ja? Die Beeren.
Die Beeren, ja, jein. Doch, die sind giftig. Die waren auch mal Giftpflanze des Jahres. Ich glaube 2014, ich weiß nicht genau. Aber nicht besonders. Also die, ich meine, diese Kirsch oder Kirschpflanzen, diese Prunus, die sind ja alle giftig, gell? Also Mandel und Pfirsich und Kirsche und sowas, aber eben nur im Kern. Und bei dem Kirschlorbeer sind auch die anderen Pflanzenteile giftig, weswegen man die, wenn man Marmelade macht, länger erhitzen muss, damit die Giftstoffe kaputt gehen. Aber es ist jetzt nicht hochgiftig, gell? Also es ist jetzt nicht, wenn die eine Beere essen, ist es nicht schädlich für die Kinder, das können sie schon machen. Und die sind schmecken so schlecht pur, dass die nicht mehr als eine Beere essen. Also
ja. Ja, der wird im Herbst der Kirschlorbeerler nach oben gemacht.
Also wo ich auch den Kirschlorbeer echt, genau, der Vorgarten, okay, aber der hinten, dieser Lollipop-mäßig,
das ist auch schon sehr lustig. Der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben, aber.
Ja, also das hat schon was, der hat schon Charakter, muss ich echt sagen.
Ja. Ja, da hat nämlich jemand einen Kirschlorbeer, der hat so einen dicken Stamm und hat ihn halt so geschnitten, dass der Stamm hat und dann ungefähr einen Meter über dem Boden fängt es halt an, wie so ein Lollipop dick zu werden. Das ist ganz seltsam.
Ja.
Ja, also, neues Haus, neues Hobby sozusagen. Ich werde, denke, die nächsten Wochen noch das eine oder andere berichten.
Also, Kirschlorbeer, Giftpflanze des Jahres 2013, knapp daneben.
Ah ja, gut.
Das ist voll out. Voll out, sich damit umzubringen.
Aber es ist nicht immer geil, oder? Was es für das Jahres gibt. Giftpflanze des Jahres. Das ist so, ja. Das ist so random.
Oder tödliches Tier des Jahres.
Ach ja, genau. Hier die blaue Holzbiene, die ja bei uns im Garten so
boah, bei uns auch ganz viel
ist. Ist dieses Jahr die Wildbiene des Jahres. So überspeziell. Aber es gibt halt viele Wildbienen, aber das ist einem als Laien ja nicht bewusst, gell? Also
ja. Ihr seid voll im Trend, ey.
Ja,
voll die Trendbiene bei dir am Start.
Ja, die fliegt bei uns immer Richtung Dachboden, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass die uns irgendwo das Holz vom da
wegnagt. Wir machen euch, Christoph, vielleicht demnächst das Terrassentier des Jahres nach, des letzten Jahres
von
bei uns. Genau, ich hatte doch neulich erzählt von den begeisterten Amseln, die sofort das Amselhaus besucht haben, nachdem ich es aufgehängt habe und es dann aber verschmäht haben. Uh-huh. Und jetzt seit einigen Tagen beobachten wir jeden Tag eine oder mehrere, das weiß man ja nicht so genau, die sehen ja alle gleich aus, Hornissen, wie sie immer durch dieses Loch in dieses Vogelhaus, was wir da hingehängt haben, reinfliegen, das von den Vögeln ja verschmäht wurde. Und ich meine, Brutzeit geht, glaube ich, langsam zu Ende für diese Rassen.
Ja.
Heißt das so, für diese Arten. Und jetzt scheint die Hornisse irgendwie ein Interesse an diesem Vogelhaus gefunden zu haben. Und ja, das hängt da bei uns auf der Terrasse links oben. Die kommen immer von außen her angeflogen, fliegen auch nicht großartig über die Terrasse und über uns jetzt hinweg, sondern fliegen.
Nö, die nehmen meistens den kürzesten Weg, ja.
Ja, genau, fliegen von außen kommend quasi und das Ding hängt an so einem Pfosten links vorne an der Brüstung, wo die Terrasse dann abwärts geht. Und von daher wirklich komplett unbehelligt von den Viechern. Aber vielleicht die positiven Effekte, das, was du ja so berichtet hast, dass Wespen und so die Gegend meiden, das können wir jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Das wird sich dann im späten August, September so zeigen, wenn die Wespen traditionell nervig werden. Bis dahin wird sich auch rausstellen, ob die da wirklich einen richtigen Staat gründen oder ob die das nochmal, weiß nicht, wenn da jetzt die drei, die das im Moment bauen, irgendwie vor den nächsten LKW fliegen, dann war es das natürlich. Insofern, wir werden sehen.
Ja, bei uns hat sich, ich glaube, letztes Wochenende oder vor etwas weniger als einer Woche lagen wir auf der Hollywood-Schaukel und da hat auch schwirrte eine Hornisse um uns rum und suchte offensichtlich einen, oder kam uns vor, als suche sie einen Platz zum Nisten, und sie ist dann auch in eine der Schlitze in der Wand verschwunden und kam dann kurz drauf wieder raus. Also wir hoffen auch, dass wir dieses Jahr wieder den Hornissenstart auf der Terrasse bekommen.
In die Wand rein, dachte ich, hier auf gar keinen Fall, wie sieht's denn hier aus?
Was haben die denn letztes Jahr alles hier hinterlassen?
Was ist denn?
Mietsnomaden.
Ja, genau. Sieht ja aus wie bei Hempels unterm Bett. Hier baue ich nix.
Ja, genau.
Ja,
bin gespannt.
Bei uns haben sie einen von innen leeren Holzkasten mit einem Loch vorne drin. Also von daher, weiß nicht, ob
ihnen sowas
gefällt. Das werden wir dann
bei dem Haus gegenüber bei uns, das ja unbewohnt ist, steht auch so ein Briefkasten, so ein, ich glaube, es ist eher ein Deko-Briefkasten, aber ich glaube, er wurde auch als Briefkasten genutzt. Und da sind jetzt schon das zweite Jahr französische Landwespen drinnen eingezogen, die auch einen nicht belästigen, also auch ganz nett.
Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen an diesem Pfosten, wo das Ding hängt, ist unmittelbar oben über dem Haus, also so wirklich 30 Zentimeter, 20 Zentimeter darüber, der Haken, wo ich mein Sonnensegel einhängen muss.
Ja, und?
Wenn das mal so richtig bewohnt ist und die da massiv rein und rausfliegen, ich weiß ja nicht, wie viel Verkehr da so herrscht oder wie verteidigungsmäßig die so drauf sind, wenn ich da einfach mein Sonnensegel einhaken kommen möchte.
Das juckt die überhaupt nicht. Also, okay. Ja, das juckt die gar nicht. Die sind
aber
ja bei uns
wahrscheinlich.
Die sind ja bei uns 30 Zentimeter neben der Hollywood-Schaukel. Und das juckt die überhaupt nicht. Also da fliegen die einfach an dir vorbei und da steige ich auch aus auf dieser Seite und gehe dann direkt dran vorbei. Also, und was die Frequenz angeht, so an einem sonnigen Tag kommen die schon in so einer Frequenz von, naja, so einer, vielleicht 3 pro Minute oder sowas.
Okay.
Kommen da raus und wieder rein. Also ist schon reges Treiben, aber es ist jetzt nicht so, dass die da rausstürmen. Aber da kommt dann halt eine und dann wartet man ein bisschen und dann kommt die nächste und dann.
Ja gut, aber wenn ich jetzt was an den Haken hänge, dann erschüttere ich ja damit den Pfosten und damit auch ihr Haus.
Ja, das kann sein, dass denen das nicht gefällt, das stimmt.
Ja.
Aber also die sind wirklich nicht aggressiv. Also es ist, ich habe da noch keinerlei Aggressivität erlebt. Das sind ganz nett. Sie sind halt groß und erschreckend. Also,
außer vielleicht gegen Wespen oder Bienen oder so, da sind
genau,
sie ja schon ein bisschen
aggro. Genau. Ja, oder gegen Artgenossen, die es nicht mehr bringen. Das habe ich ja erzählt, glaube ich. Das eine, die sich ins Haus verirrt hatte und schon so ein bisschen matt war. Und wir haben sie dann mit einem Glas gefangen und wieder vor den Start, also vor das Loch hingesetzt. Und sie wurde aber von ihren ehemaligen Kollegen nicht mehr als lebenswert empfunden und wurde dann von denen da zerlegt und als Eiweiß wieder dem Staat zugeführt. Das ist doch schon ziemlich brutal. Also die gehen, leben nicht inklusiv mit ihren Alten zusammen, sondern
Na, da ist der Staat das Individuum.
Ja, genau. Wollte gerade sagen, die sind mehr so ein Gesamtkollektiv, so Borg-mäßig.
Ja, total, ja.
Ja, von unserer Wespengeschichte hast du ja in der letzten oder vorletzten Sendung kurz berichtet, weswegen ich ja nicht dabei sein konnte.
Das Internet.
Weil sie
da noch weitere Ausführungen dazu, oder?
Nö, also.
Haben die das jetzt entfernt, oder?
Sie haben jedenfalls so hingekriegt, dass sie unseren Internetanschluss schalten konnten.
Also kam da jetzt einer, der gleichzeitig Telekom-Techniker und Imker ist und kam mit so einem Anzug?
Ja, ich glaube, die haben einfach jemanden irgendwie einen Kammerjäger geholt, der das verjagt hat.
Wahrscheinlich.
Oder unschädlich gemacht, keine Ahnung, was man da machen kann. Und dann haben sie es geschaltet. Aber wir waren wohl nicht alleine betroffen. Die Dame in der Leitung, man hat ja dann doch das ein oder andere Mal Kontakt, bis man dann wirklich mal mit jemandem reden kann. Und es dauert auch ein bisschen, bis du die richtigen Durchwahlnummern hast, dass du weißt, wo du auch vernünftig anrufen kannst und wo du nicht mit jemandem reden musst, der sagt, nee, jetzt starten Sie bitte den Router neu. Nee, ich möchte nicht den Router neu starten. Ich möchte, dass Sie mich zur Disposition durchstellen. Nein, bitte starten Sie erstmal den Router neu. Wir müssen prüfen, ob das... Nein, ich starte den Router nicht neu. Und dann redet er auf einen ein und irgendwann habe ich einfach angefangen, ich möchte, dass Sie mich jetzt dazu zur Disposition durchstellen. Ich möchte, dass Sie mich zur Disposition stellen. Nein, ich möchte, dass Sie mich, ich höre Ihnen nicht mehr zu. Stellen Sie mich durch. Ja, also wenn Sie das unbedingt wollen.
Ja,
ja, deswegen rufe ich doch hier an. Die Disposition hat versucht, mich anzurufen. Ich versuche jetzt einfach nur zurückzurufen. Geh mir dann auf den Sack. Den letzten Teil habe ich nicht mehr gesagt, aber alles andere in nicht so freundlichem Tonfall wie jetzt gerade hier. Also, ja, und dann, wenn dann die richtige Nummer hast und weißt, wann du da anrufen kannst, dann kriegst du auch wirklich gute Leute. Also wir hatten wirklich, wenn es nicht die Zombies waren, wirklich gute Leute, die einem auch wirklich gut geholfen haben und auch die Auskunft gegeben haben, die sie haben konnten. Aber wenn dann in der falschen Leitung bist, so, ja, war da jetzt schon mal ein Techniker bei Ihnen? Nein, es kommt auch kein Techniker. Wir haben Wespennest. Sie haben, woher wissen Sie denn das? Das steht in Ihrem Ticket. Lesen Sie doch mal das Ticket. oh ja, Sie haben ein Wespennest. Sag ich doch. Also oh Gott, wirklich. Beim einen bin ich auch wirklich dann irgendwann ins Unfreundliche gekippt. Da fällt einem nichts mehr ein. Und ich merke, sie haben jetzt keine Geduld mehr. Nee, da haben sie recht.
Und der Auslöser sind Sie übrigens. Herrlich.
Merkst du so, diese Gesprächsführungsdinge kommen dann durch. Sie haben wenig Geduld. Geh mir nicht auf den Sack, du.
Tja.
Ja, nee, und genau. Und dann hieß es ja, hier 6. Juni wird geschaltet und zack, mittags hatten wir wieder Internet. Wir waren irgendwie unterwegs, sind nach Hause gekommen, dann leuchtet das grüne Licht am Router. Dann weißt du, wow, geht. Und sie hatten uns ja dann zwischendurch so ein Funkrouter LTE-Ding gegeben, aber da konntest du halt per Kabel nichts anschließen und es war alles wie Bob. Wir haben ja mal versucht zu telefonieren über die Podcast-Leitung über Studio Link, was wir benutzen, das war schon eher nicht so gut.
Ja, kein Vergleich zu unseren Eskapaden hier zwischendurch zu erleiden hatten. Aber ja, nee, das knisterte schon auch ein bisschen, ja. Das war nicht, hätte wahrscheinlich auch über so eine lange Sendung irgendwann unangenehme Aussetzer gemacht oder was weiß ich, was da passiert wäre.
Ja, keine Ahnung, dann lädt das Handy, also lädt mein Handy oder iPad oder meine Frau guckt noch irgendwas oder so und dann hast du sofort den Matsch auf der Leitung. Das geht halt nicht. Also, wollen wir ja nicht.
Ja. Striktes Guckenverbot während dieser Zeit.
Ja, meistens, wenn wir podcasten, ist sie auch schon auf dem Weg Richtung Bett, aber dann guckst halt doch noch irgendein YouTube-Video oder so und das wäre dann immer doof.
True.
Ja, so. Ein Thema haben wir noch. Abschließend, oder habt ihr noch Fragen ans?
Wir haben noch zwei Themen, glaube ich.
Ja, gut. Zwei, ja. Also erstmal, das alte Wort der letzten Woche.
Das untergegangene Wort, ja.
Ich hab, es nicht.
Es wurde uns genannt, ich glaube von Kirsten, oder?
Richtig, der du mit einem leeren Kommentar fantastisch geantwortet hast zur Betrollung oder weiß ich nicht warum.
Nein, ich habe ein Emoji geschickt, aber irgendwie wurde es nicht als Emoji und übertragen.
Ja, ich glaube, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Ich habe vorhin auch versucht, es in ein Emoji zu verändern für dich, aber auch das ist mir nicht gelungen. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Scheinbar kann man bei uns keine Emojis kommentieren. Wir sind da noch oldschool, was unsere Webseite angeht.
Ich dachte, ich hätte das schon mal gemacht früher.
Aber ich dachte, das ging auch mal, ja.
Ja.
Wer weiß, ja, was genau. War's denn?
Das Wort war verhenkern. Jetzt muss ich nachschauen, was es bedeutet. Ich habe es nämlich vergessen.
Vorbereitet.
ich hätte es aufdecken können, gell? Aber ich habe immerhin ein neues Wort diese Woche eingebaut.
Auffüllen hättest du es können.
Ich hätte es auffüllen können. Ich habe aber in dieser Folge ist bereits ein Wort eingeflossen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe natürlich am Anfang vergessen, euch zu sagen. Aber ich
gut, dass du es geschrieben hättest. Ich habe hab nämlich schon Luft geholt, um dich zu korrigieren. Was das denn für ein quatschiges Wort ist?
Ja, es ist gemein, weil es ein Wort ist, was es heute gibt in der
genau, du hast es ganz seltsam benutzt.
Was eine andere Bedeutung hat heute, genau.
Ich hab in dem Augenblick auch gedacht, hä? Und dann habe ich mich rübergebeugt zu meinem WhatsApp-Fenster und so, ah ja, okay, es ist es. Deshalb war das da.
Also, verhenkern heißt so viel wie verteufeln. Und ja, es ist eben verschlimmernd, also um halt etwas besonders großen Unwillen auszudrücken und hier auch wird es in der Volkssprache als ein Ausruf des Unwillens und der Verwunderung gehört. Ei verhenkert. Also Ei verteufelt. Und ich habe es irgendwo benutzt, dass ich irgendjemanden nicht verhenkern möchte, habe ich gesagt. Ich weiß nicht mehr wen.
Schön, dass du gerade den Satz mit Ei angefangen hast. Ehemalige Tanzpartnerin von mir, die aus Essen zugezogen ist, hat gesagt, wie schafft ihr das denn, dass ihr einen Satz mit Ei anfängt? Ei ist doch ganz einfach.
Ei, also, warum denn nicht? Das ist halt Hesekopf.
Das hat sie sehr irritiert.
Vor allem hattet ihr in der Tanzgruppe auch Pelzer, die machen das doch auch, oder?
Ajo. Ajo.
Sehr gut.
Ja, so, also haben wir das auch geklärt. Und dann kann ich euch noch sagen, was wir nächste Woche schauen. Wir gehen zu Amazon Prime.
Oha.
Oha.
Aber lange nicht.
Ich hoffe nicht mit Werbung.
Ich hoffe es nicht.
Hast du etwa nicht den Schmerz-Euro noch extra eingeworfen?
Nee, habe ich nicht. IMDb 6,3. Wir schauen Operation Fortune.
Ah, den hatte ich auch schon auf der Liste. Den wollte ich auch gucken. Sehr schön.
Operation Fortune?
Vom Herrn Ritchie.
Vom Herrn Ritchie mit dem Herrn Statham in der Hauptrolle.
Ja, mit Jason Statham und
darüber habe ich schon mal irgendwas gehört, irgendwo. Aha, okay.
Es wird wieder ein Actionfilm.
Ja, ja, Actionform.
Und es ist auch wieder Hugh Grant dabei.
Also ja, Hugh Grant. Ich hab den Trailer jetzt irgendwie vorhin so im Vorbeigehen geschaut. Und das sieht schon sehr lustig aus.
Und Aubrey Plaza, sehr cool.
Ja, den habe ich seit ewigen Zeiten schon auf meiner Verstreamtes-Liste. Und als der vor kurzem mal gekommen ist, hatte ich den auch jetzt so angehakt für, muss ich demnächst mal gucken oder vorschlagen.
Ja, dann brauchst du ihn nicht vorschlagen, kannst ihn so gucken.
Ja, fantastisch, freut mich sehr. Ja.
Und einen zweiten Film gibt es übrigens nicht.
Hey, Applaus.
Naja, wir müssen ja hier mal Dings weitermachen, gell? Das heißt, Bandersnatch ist, glaube ich, als nächstes dran.
Ach hey, auch das noch.
Aber ich habe Bandersnatch schon geschaut und ich möchte euch sagen, es ist zum Teil anstrengend, ja, aber es lohnt auch. Also es ist, das ist schon rund am Ende. Aber man muss halt immer weitermachen.
Und man muss da irgendwie was im Internet parallel suchen oder wie war das? Muss man nicht irgendwas Interaktives tun? Oder habe ich das falsch
verstanden? Der gibt dir interaktive Möglichkeiten. Du triffst dauernd Entscheidungen, wie der Film weitergehen soll.
Und wie können wir dann hinterher darüber reden, wenn wir dauernd unterschiedliche Entscheidungen treffen?
Weil er dich verarscht. Also weil es am Ende doch der führt dich da durch. Der manipuliert dich. Und das ist tatsächlich auch Inhalt des Films. Das ist ziemlich klug. Also man darf halt nicht, wenn man das erste Mal durch ist, ist man halt nur scheinbar durch. Und da kommt halt dann irgendwas so, möchtest du jetzt noch das andere Ende spielen oder möchtest du noch, ich weiß nicht mehr genau, wie er es macht, aber er macht es auf eine elegante Weise, sodass man immer angefixt ist und immer dran bleibt und immer, also man spielt im Endeffekt alle Möglichkeiten durch. Und es gehört dazu, das zu tun. Also es ist orchestriert, das so zu machen. Das ist ziemlich cool.
Wie Zeit braucht man insgesamt?
Wie ein Film. Ich glaube, so knapp anderthalb Stunden oder so. Ich glaube nicht mal.
Ja, fein.
Ja, nee, ist besser, als ich dachte. Ja, ich hatte ihn jetzt schon mal angefangen und dann aufgehört.
Ich hatte auch angefangen irgendwie.
Weil es irgendwie nervig wird, aber es wird dann,
Es war dann cool. Also wenn er dann durch die wie heißt der dritte Wand, vierte Wand, ich weiß es mal nicht.
Vierte
Wand. Genau. Er fliegt dann irgendwann durch die vierte Wand und da wird's dann lustig.
Okay, ist ja schön.
Also, dann gehen wir mal ins Bett, hm?
Mhm. Lang nicht mehr so spät im Bett gewesen. Das stimmt auch nicht. Aber oft um die Uhrzeit schon, die letzten Tage irgendwie, ist bei euch, bei euren Kindern wahrscheinlich auch so phasenweise, ja? Dann gibt's mal Phasen, wo sie irgendwie jede Nacht ein oder zwei kommen und dann wieder Phasen, wo es länger nicht ist. Bei uns im Moment.
Ein Uhr. Kommen sie. Momentan kommen sie so gegen morgen, so um 5 Uhr.
Jetzt rufen sie gerade, ich muss nur ganz kurz hoch.
Okay, also tschüss.
Machen wir einen Deckel drauf, genau. Und
bedanken aber er hat den Deckel, oder?
Ja, er hat den Deckel, aber ich mache trotzdem die Abmoderation. Sneakpot.de, das war die 832. Ich habe schon wieder vergessen. 832, da könnt ihr gerne kommentieren. Der Christoph antwortet dann mit leeren Kommentaren. Nächste Woche schauen wir Operation Fortune auf Amazon Prime. Und da dürft ihr wieder einschalten. Wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Seid ihr noch da? Na dann, tschüss!